bis heute kann ich auch sagen, kann mich jeder challengen, ist das Beste, was in dem Gebiet je gemacht wurde. Würde ich das umfangreichste, beste, diebste und interessanteste. Und danach, also ich habe das in der Form nicht mehr gefunden. Gutes Culture Marketing muss selber Culture machen. Nicht nur nehmen, machen. Also es muss zu dieser Welt etwas beitragen, was wertvoll ist. Und das passiert selten. Viele Leute verwechseln das, glaube ich, mit dem Aufbau einer Marke. Weil das sind unterschiedliche Sachen. Das eine ist, wer will ich sein, wofür will ich stehen, was will ich den Leuten geben? Und das andere ist, wie schaffe ich es, kurz mal mich in das Gehirn der Leute reinzuzeigen, dass sie mir überhaupt zuhören. Und beides ist wichtig, aber es sind unterschiedliche Dinge. Man, so viele Leute schreiben über Gen Z und Alpha und ich finde, das kann man so nicht verallgemeinern. Gerade jetzt, wo alles so zusammenwächst und plötzlich Video-Content auf Spotify gibt und die Sachen auf TikTok immer länger werden und auf YouTube kürzer und sich halt, wenn man eine Geschichte hat, genau zu überlegen, was ist eigentlich das beste Medium, um es umzusetzen.
Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des 933 Culture Collab Podcast. Heute zu Gast habe ich David Bortot. Ich stelle dir jetzt 21 Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Du hast 93,3 Sekunden Zeit, also dementsprechend hurtig.
Yes.
Und wenn wir bereit sind, können wir loslegen. Okay, perfekt. Print oder digital?
Digital.
Berlin oder München?
München.
DIY oder Major Move?
DIY.
Studionacht oder Strategie-Workshop?
Studionacht.
FC Bayern oder 1860?
1860.
Lesung oder Live-Podcast?
Live-Podcast.
Oktoberfest oder Rave the Planet?
Oktoberfest.
Catenaccio oder Tiki-Taka?
Catenaccio.
Habibi oder Mein Liver?
Was war das zweite?
Habibi oder Mein Liver?
Habibi. Mein Liver?
Clean and purposeful oder flashy und loud?
Purposeful.
Okay, Juice oder Backspin?
Also nicht wegen Backspin, alles cool. Shoutout Nico und viele andere. Dennis, Gizmo, aber Juice, klar.
Alright. Juice. Remote oder Onsite?
Onsite.
Speed oder Perfection?
Kann man skippen wie bei Drink Champs? Ich skippe wie bei Drink Champs.
Okay. Daten oder Instinkt?
Short. Daten oder was?
Oder Instinkt?
Instinkt.
Giovanotti oder Babygang?
Giovanotti.
Clips oder Tyler the Creator?
Clips.
Schopenhauer oder Nietzsche?
Weder noch. Wittgenstein.
Espresso oder Matcha Latte?
Espresso, natürlich. Ah! Shit.
Morning Run.
Bei Espresso habe ich das Twittern angefangen. Morning Run, oder?
Oder Afternoon Swim?
Morning Run. Am liebsten Morning Swim, aber...
Dann kann ich ja alles sagen.
Ja, genau. Dann lieber Morning Run.
Saltimbocca a la Romana oder Risotto a la Milanese?
Saltimbocca a la Romana mag ich nicht so gerne. Also Risotto Milanese.
Okay. Ja. Dann noch eine letzte Frage. Master of Ceremony oder Master of Arts?
MC.
Okay, geil.
Das war MC.
Alright. Got it. Ja, also den Countdown hast du jetzt leider nicht geschafft, aber dafür sehr gute Antworten gegeben.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des 933 Culture Collab Podcast. Heute zu Gast habe ich David Bortot, den Brückenbauer zwischen Hip-Hop, Culture und digitaler Produktwelt. Freut mich, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
Wie fühlt man sich jetzt so am Wochenende, so sportliche Challenge schon mal bewältigt? Ist man da energetisch aufgeladen?
Ich habe es dir ja vorhin schon gesagt. Ich habe gestern leider, bin ich ins YouTube-Rabbit-Hole gefallen und deswegen habe ich heute Morgen keinen Sport gemacht. Da fühle ich mich immer nicht so gut. Das ist eigentlich wichtig für mich, dass ich das morgens immer mache. Aber ja, die Challenge hat es ein bisschen ausgeglichen auf jeden Fall.
Ja, David, schön, dass du heute da bist. Wir haben ja wirklich viele gemeinsame Bekannte, auch durch die Culture-Bubble.
Und durch LinkedIn.
Und durch LinkedIn auf jeden Fall. Ja. Aber bevor wir zu deiner Zeit kommen bei Red Bull und Juice und die ganzen Anknüpfungspunkte, die wir da haben, neben der Modus Mio Playlist natürlich, ja. Erzähl doch mal, wie war es denn für dich, in Erding geboren zu sein, aber in München aufzuwachsen?
Also mit Erding habe ich eigentlich quasi nichts am Hut. Ich bin da geboren. Woher weißt du das? Es steht in meinem Ausweis, aber es ist ein Detail, das ich immer gerne verschweige. Es ist so 40 Kilometer von München entfernt, da wo jetzt der Flughafen ist. Und ich bin da geboren, weil mein Vater dort eine Pizzeria hatte. Sich da irgendwie eine Gelegenheit ergeben hat, das zu machen. Und wir sind aber, als ich 4 war und mein Bruder 1, sind wir nach München gezogen. Und ich habe eigentlich keine Erinnerungen an Erding. Ich bilde es mir ein, so ein, zwei Sachen. Aber wie gesagt, mit Erding habe ich eigentlich nichts am Hut. Ich bin in München aufgewachsen und das sage ich auch immer so. Und wie gesagt, das ist ein Detail, das ich gerne verschweige, da geboren zu sein. Und in München aufgewachsen zu sein war, ja, ist, wenn man so aufwächst, macht man sich ja, das ist ganz interessant, finde ich, wenn man, also ich denke, das geht vielen Leuten so, man macht sich ja nicht so Gedanken darüber, wo man so lebt und wo man aufwächst und wie das alles so ist. Und erst als ich nach Berlin gezogen bin, was vergleichsweise spät passiert ist, ich wollte nach dem Abi zum ersten Mal nach Berlin, dann habe ich zur Sicherheit nochmal 14 Jahre gewartet und dann bin ich 2013, um meine jetzige Firma zu gründen, nach Berlin gezogen und erst dann habe ich eigentlich immer mehr reflektiert so und Sachen ins Verhältnis gesetzt und einfach mehr nachgedacht über meine Kindheit und meine Jugend. Aber habe ich das als sehr positiv und glücklich empfunden. Und wie gesagt, erst mal im Rückblick denkt man natürlich anders über manche Sachen nach.
In welchem Milieu bist du da aufgewachsen in München?
Ich bin in Milbertshofen aufgewachsen. Das ist so ein, würde ich sagen, das, was man typischerweise eine Arbeitergegend nennt. Da ist BMW, also ich bin 200 Meter vom Eingang zur BMW-Fabrik aufgewachsen und entsprechend waren da viele, ja, Leute, die zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind, also Leute aus Ex-Jugoslawien, GriechInnen, TürkInnen, ja, auch ItalienerInnen, teilweise gar nicht so viele. Das war eher so die Gastro-Bubble, wie mein Vater auch. Und da bin ich aufgewachsen und das, und gleichzeitig hast du halt auch so, ja, alteingesessenes deutsches, was man damals so Kleinbürgertum genannt hat. Milbertshofen hat so an manchen Ecken richtig was Dörfliches und dann wurde da eben viel gebaut, um die Leute zu beherbergen, die bei BMW gearbeitet haben. Und das Olympiazentrum, also da, wo die Olympischen Spiele stattgefunden haben, 72, ist auch ganz in der Nähe. Und davor war das sehr, sehr dörflich. Ja, das hat quasi diesen Teil von München erst an die Stadt rangebracht, aber das ist natürlich vor meiner Zeit. Und inzwischen, ich wollte gerade sagen, hat sich viel verändert, aber stimmt nicht eigentlich. Wenn ich meine Eltern besuchen gehe, die wohnen da immer noch in derselben Wohnung. Das ist eigentlich alles so ein bisschen wie früher. Ja.
Ja. Ist das auch deine Verbindung zu den 60ern?
Also meine Verbindung zu den 60ern ist, dass die einfache Sache ist, mein Vater hat mich halt da einfach mitgenommen irgendwann. Und es war ein Horrorspiel, 1860 gegen Lohhof in der Bayernliga. Es war auch noch Auswärtsspiel in Lohhof, also Grottenkick, aber irgendwie bin ich trotzdem dabei geblieben, so. Das ist ja immer eine sehr irrationale Entscheidung, ob man für welchen Fußballverein man sich entscheidet. Aber die deepere Ebene ist, glaube ich, dass ich, das sind halt die Underdogs. So. Die alle waren Bayern-Fans und dann ist man halt 1860-Fan. Inzwischen ist es ja auch wieder cool, 60er-Fan zu sein. Damals war es einfach nur traurig. Es ist immer noch traurig, weil gewinnen tut man wenig. Aber
welche Liga spielt
1860? Dritte Liga, gerade ist großer Hype, super Kader. Alle Florian Niederlechner, Kevin Volland, gestandene Bundesliga- und Nationalspieler sind zurückgekehrt. Mhm. Viel Fußballromantik und es gibt auch einfach so eine neue Fanszene von Leuten. Viele Leute, die kreative Sachen in München machen und die 60er-Fans sind und die da irgendwie zu beitragen und es gibt so ein, zwei Lesen in Giesing, wo sich diese Leute treffen und so eine coole neue Fanszene, die so ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Also gerade großer Hype um 1860.
Ah, okay, spannend. Und dieses Underdog-Mindset, war das fast auch schon der erste Touchpoint zur Hip-Hop-Culture?
Boah, nee, das ist zu deep, würde ich nicht sagen. Nee, ich glaube, nee, das nicht. Es ist einfach so ein bisschen, ey, am Ende, mein Vater hat mich da mitgenommen und dann ist man halt so. Und irgendwie macht es ja auch, also ich frage mich immer, wie ist das, wenn man Bayern-Fan ist, ja? Dann ist ja quasi, man kann ja nur verlieren. Also wenn die Deutscher Meister werden, dann ist man halt Deutscher Meister geworden, so. Und diese Freude, die man empfindet, wenn man, also ich kann mich noch genau erinnern, als das diese zwei Derby-Siege, an die ich mich erinnern kann, das war halt was sehr Besonderes. So. Ich glaube, es macht doch einfach mehr Spaß, sich irgendwas Besonderes rauszusuchen. Aber ob es da jetzt eine Verbindung zu Hip-Hop gibt, nee, glaube ich nicht. Das habe ich damals nicht so zusammengebracht.
Okay, aber wie bist du dann zu Hip-Hop gekommen? Also was waren da so die ersten Anknüpfungspunkte neben dem lokalen Plattenladen, glaube ich, ne?
Ey, viel früher. Da bei uns in der Straße waren halt wie immer die größeren Jungs und auch Mädels und die haben das halt gehört. Also ne, ich bin 79 geboren, Ende der 80er habe ich zum ersten Mal angefangen, mich so für Musik zu interessieren und dann war Hip-Hop halt präsent natürlich und das war damals noch nicht so klar abgegrenzt. Also es war so ein Gemisch aus Hip-Hop, aber auch so House-Musik und keine Ahnung, Early Eurodance und R&B-Feel, ja, also auch noch R&B sozusagen mit Instrumenten gespielt. Das ist das, was wir da so gehört haben. Und das fand ich cool und irgendwie war das dann so meine Rolle. Ich bin der Musiktyp, der irgendwie Kassetten aufnimmt im Radio und die rumgibt und der sich auskennt. Und ich habe mir dann schon voll früh so Magazine und sowas gekauft, um Musik zu lernen. Und das hat mir so in dieser ganzen Gemengelage, in der ich aufgewachsen bin, hat mir das so meine Identität gegeben, würde ich sagen. Ja. Klingt sehr pathetisch, aber eigentlich war es so. Und aber wie gesagt, das war eigentlich weniger Hip-Hop-Culture auch. Ich bin auch eigentlich in den 90ern, ich war nicht so auf Jams oder so. Also das war gar nicht mein, natürlich gab es auch bei uns an der Schule und so Leute, die gebreakt haben und so. Aber das, mein Bezug war eigentlich eher die Musik und den ganzen, das Ganze drumherum und die Culture in ihrer Gesamtheit habe ich eigentlich erst viel später wirklich zu schätzen gelernt. Für mich ging es immer vor allem um Musik und Hip-Hop war eben eine, oder Rap-Musik war eine der interessanten neuen Musiken, die mich fasziniert und begeistert haben, ja.
Und natürlich auch neben deinem Schwimmhobby, ne, was du hattest eine Zeit lang.
Du hast krass recherchiert. Ja, Schwimmen. Also ja, genau. Ich war einfach ich wurde von meiner Mutter in den Schwimmverein geschickt, meinem Bruder, weil ich dick wurde oder keine Ahnung. Die Meinung war, der Junge muss zum Sport. Und dann wurden wir halt da mitgeschickt, weil irgendjemand aus meiner Klasse da schon hinging. Und dann habe ich halt so Schwimmen gemacht. Ich fand es eigentlich gar nicht so geil. Ich war auch schlecht, muss man sagen. Wollte viel lieber Basketball oder Fußball spielen. Habe ich dann auch beides mal ausprobiert. Aber ich bin irgendwie beim Schwimmen geblieben. Und dann mit 15 wurden andere Sachen wichtiger. Und ich habe auch gemerkt, ich komme da nicht so richtig voran. Und dann hat mich mein damaliger Trainer, Jürgen Klaas, Grüße an der Stelle. Wird er sicherlich nicht gucken, aber trotzdem Grüße. Schalke-Fan, sehr überzeugter. Guter Mann, wirklich. Da hat mir viel mitgegeben in meinem Leben. Anyways, der hat mich halt gefragt, ob ich das nicht Trainer probieren möchte. Und dann konnte ich nicht Nein sagen. Kann ich immer nicht so gut. Und dann habe ich das gemacht und bin dann so mit der Zeit immer mehr da reingerutscht und habe es immer ernster genommen und habe das dann eine ganze Weile gemacht. Irgendwann musste ich mich dann entscheiden. So ließ sich das einfach nicht mehr vereinbaren mit Beruf. Ich habe auch tatsächlich kurz erwogen, hauptberuflicher Schwimmtrainer zu werden. Hätte es schon die Möglichkeit gegeben damals. Bin relativ froh, das nicht gemacht zu haben, auch wenn ich es manchmal vermisse oder oft vermisse. Aber genau, irgendwann musste ich mich entscheiden. Und dann habe ich mich eher für das entschieden, was ich jetzt mache.
Ja, aber bis Olympia ging es ja mit deinen Schützlingen,
ja,
oder?
Ja, schon, aber trotzdem, irgendwie ist es so ein bisschen unfinished business für mich, aber ey, so ist es halt manchmal. Ich glaube, wenn man eine Sache wirklich durchziehen möchte, dann muss man sich halt auch entscheiden und Entscheidungen treffen bedeutet eben auch, sich gegen was zu entscheiden. Und ich bin schon total damit im Reinen, aber es war eine tolle Zeit, wo ich viel mitgenommen habe und wo ich viele Freundinnen auch gewonnen habe, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Und ich bin immer noch drin, so wenn jetzt war, vor kurzem war Schwimm-WM, da habe ich mir jeden Mittag, in der Mittagspause, habe ich mir die Finals reingezogen im Livestream und so. Also es ist immer noch eine krasse Leidenschaft. Und ja, habe ich lange gemacht und ist mir irgendwie geblieben.
Ja. Neben dem Schwimmen und der Musik hast du ja dann aber auch irgendwann die Leidenschaft für die Hip-Hop-Culture konkret entwickelt. Sei es auch durch den wöchentlichen Gang in den Plattenladen, in den Lokalen.
Musik war einfach dann mein Ding. So. Ich habe es geliebt, ja. Seit ich 10 war, habe ich alles Geld, was ich verdient habe, in irgendeiner Form, am Anfang Taschengeld, später meine ersten Jobs, alles ist straight in Musik gegangen. Damals musste man Musik ja noch kaufen, was eigentlich Wahnsinn ist, wie viel Geld ich ausgegeben habe, unfassbar. Aber ja, ich habe dann meine ersten Jobs mit 14, 15 irgendwas, Getränkemarkt, habe ich das Geld genommen, Getränkemarkt zugemacht am Samstag und bin ich in den Plattenladen gegangen und habe das da ausgegeben, was ich verdient habe und habe mir halt Platten gekauft. Und wie gesagt, Rap war auf jeden Fall, ne, Mitte der 90er, war ja auch eine gute Zeit für Rap und ist immer eine gute Zeit für Rap, aber damals kam viel raus. Aber ich habe genauso auch Drum and Bass, Jungle, House, Reggae, R&B, andere Trip-Hop, irgendwann kam es so auf als Wort, so diese Sachen, so also instrumentale Hip-Hop-Musik eigentlich, ist alles gekauft und Magazine und bin in Clubs gegangen, um neue Musik zu hören. Und wie gesagt, Hip-Hop, Rap war damals eine Musik von vielen für mich, so wie es heute auch wieder ist oder immer noch ist. Und ich habe dort im Plattenladen im WOM, es war so eine Kette eigentlich, World of Music, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber Die hatten eine sehr gute Import-Vinyl-Abteilung und da hat jemand gearbeitet, Christian Fischer. Shoutout an der Stelle, Grüße. DJ Fisherman, Christian Fischer. Und mit dem habe ich mich irgendwie, ich weiß gar nicht, angefreundet ist zu viel an der Stelle, aber der hat mir immer Platten rausgelegt, der hat meinen Musikgeschmack irgendwann gecheckt und wir sind so ins Reden gekommen und dann hat er mich irgendwann gefragt, so, kannst du eigentlich schreiben? Und ich war so, weiß ich nicht, ja, vielleicht, kann schon sein, lass mal probieren. Und dann habe ich was geschrieben. Der hat nämlich dann vom Plattenladen gewechselt, ist er zu so einem Zeitschriftenverlag, Piranha Media, die verschiedene Zeitschriften herausgegeben haben, unter anderem eben Juice. Und ich habe dann erst für alle möglichen Magazine in diesem Verlag geschrieben. Und irgendwann wurde dann die Stelle des Juice-Chefredakteurs frei. 2003 müsste das gewesen sein. Da hat der damalige Chefredakteur Chris Maroon hat aufgehört aus privaten Gründen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann habe ich ja gesagt und habe das gemacht. Ich habe damals noch studiert auch.
Philosophie war das noch, ne?
Ja, Philosophie und Logik habe ich studiert, genau. Und dann habe ich das gemacht und dadurch ist Hip-Hop dann natürlich sehr präsent geworden, so, weil das wollte ich natürlich auch ernst nehmen. Aber, wie gesagt, es gehört zur Geschichte und ich glaube, es gehört auch dazu, wie ich dann Juice interpretiert habe, dass ich immer halt, ne, dass mich viele andere Musik auch interessiert hat und ich einfach krasser Musikfan war. So. Und dann habe ich 2003 bis Ende 2007 habe ich Juice gemacht.
Genau. Ja. Aber was war das dann für ein Shift, auch auf einmal da Chefredakteur zu sein? Also wie viele Jahre hast du vorher dann als Freelancer für die Juice gearbeitet, da so ein bisschen auch alle erstmal kennenzulernen und die Strukturen?
3 Jahre, glaube ich, 2000, ja. 3 Jahre dürften es gewesen sein. Und ja, es war, ich meine, ey, ich war jung, ne, 23. Und da hat man ja so eine gewisse Anmaßung und so einen Mut auch, da sich reinzustürzen. Ich glaube, wenn ich mit der heutigen Sicht darauf gucken würde, hätte ich vielleicht viel zu großen Respekt vor so einer Aufgabe. Ich meine, damals gab es ja noch nicht so viele Medien, die darüber berichtet haben. Natürlich gab es Internet, aber überhaupt nicht in der heutigen Form. Das heißt, so ein Printmagazin hatte noch viel mehr Gewicht. Und ich habe mich da reingestürzt und ich hatte wenig Erfahrung und ich hatte wenig, auch gar nicht so viele Kontakte. Und wir waren ja in München noch, ne? Das wissen viele auch nicht mehr, dass es eigentlich ein Münchner Magazin war. Das heißt, auch irgendwie ein bisschen so abgeschottet von vielem und dort haben wir halt unser Ding gemacht, nach bestem Wissen und Gewissen und ich habe da versucht, meinen Flavor reinzubringen und meinen Anspruch an Texte und meinen Humor und auch meinen Musikgeschmack, also wie man damals so ein Heft kuratiert hat. Es war ja auch super viel, ne? Deutschrap war da vielleicht 10% oder so, also es hat gar nicht diese riesengroße Rolle gespielt. Es gab natürlich schon sehr viel und 10% vielleicht nicht, eher 20, aber Rap aus Amerika oder UK oder auch Frankreich hat damals noch eine riesengroße Rolle gespielt und hat mich auch persönlich, ich will nicht sagen mehr, doch, eigentlich kann man schon ehrlicherweise sagen, auch persönlich mehr interessiert und na, haben dann halt das Magazin gemacht, genau.
Ja.
Und also ich war weder in der Hip-Hop-Szene, so dem, was man typischerweise, ne, die Leute, die in den 90ern auf die Jams gegangen sind und so, die kenne ich inzwischen viele davon und sind auch viele meine Freundinnen geworden. Aber das ist nicht die Welt, aus der ich komme. Ich kam eher aus dem Plattenladen und aus dem Club eben. Und auch die Industrie, ich war da gar nicht so, ich hatte gar nicht so ein Netzwerk, was voll gut war, weil ich hatte nicht so meine Bubble oder mein Bias. Ich bin da eigentlich total offen und unbefangen reingegangen. Ja, ja. Und manchmal natürlich auch naiv. So. Hab sicher auch meine Fehler gemacht, aber irgendwie war es eine ganz gute Perspektive, um das zu machen, ja.
Ja, aber wie seid ihr dann als Team da unterwegs gewesen in Bezug auf, wer kommt auf das Cover, welche Platten sollen rezensiert werden, wie seid ihr da vorgegangen?
Naja, wir hatten, ey, ich meine, das ist 20 Jahre her, ich versuche mich zu erinnern, aber es war immer eine relativ kleine Redaktion, 4 Leute, die meiste Zeit, die ich das gemacht habe, waren das Markus Werner, Marc Leopoldseder und Joe Sirka. Liebe Grüße an die Stelle, an alle dreien. Marc Leopoldseder ist ja auch immer noch in der Musikwelt aktiv. So. Und dann haben wir diskutiert, teilweise auch hitzig. Gerade Marc und ich hatten sehr unterschiedliche Geschmäcker und sehr unterschiedliche Auffassungen. Ich halte den für einen der schlauesten und interessantesten und coolsten Menschen, die ich in dieser Welt kennengelernt habe. Aber damals haben wir sehr unterschiedliche Vorstellungen gehabt. Ich glaube, ich war auch als Chef teilweise schwierig, hatte ja auch keine Erfahrung, wie man so ein Team anleitet oder so. Und dann haben wir diskutiert, viel diskutiert und es ging natürlich immer ums Cover, das war eine große Sache, aber um die Platten genauso. Dann gab es noch so ein paar Leute im Umfeld, AutorInnen, wobei man ehrlich gesagt, das Gendern kann man sich an der Stelle fast auch ein bisschen sparen. Das war natürlich, naja, gab schon noch Frauen, aber es waren größtenteils Typen, die auch immer Vorschläge gemacht haben und auch so unterschiedliche Bubbles gecovert hatten. Wir hatten dann irgendjemand in Frankreich und einen in UK und ne, Leute, die sich schon damals super krass mit Rap aus den Südstaaten irgendwie auseinandergesetzt haben, was so im Mainstream in Deutschland zu der Zeit, ja, also im Mainstream sowieso nicht, aber auch im Hip-Hop-Mainstream noch nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und ja, Cover war immer eine große Entscheidung. Und haben wir dann versucht, nach gutem Gewissen immer zu verteilen, ja.
Ja, und wie habt ihr auch diesen Kulturshift erlebt, der dann spätestens, sage ich mal, mit Agro Berlin dann in Deutschrap gekommen ist?
Ja, das waren die Diskussionen, die Marc und ich hatten, weil das habe ich auch immer offen zugegeben, dass ich das lange nicht so gecheckt habe. Oder was ist nicht gecheckt, aber es war nicht so mein, so für das, was ich für gute Musik hielt, Produktionsqualität und irgendwie so ein Soul und keine Ahnung, ich habe das nicht so gefühlt, vieles davon. Ja, ich meine, man muss ja auch sagen, dass Agro Berlin sind ja eigentlich damals zwei so Welten gewesen. Also zum einen die ganze Bushido-Welt und zum anderen die ganze Sekte-Welt. Und inzwischen kann ich das total schätzen. Und ging dann auch in diesen ein, zwei Jahren, in denen das alles so passiert ist, zwischen 2002 und 2004, 2005, habe ich auch mal mehr Wertschätzung dafür entwickelt. Und Marc hat da hart für gekämpft, was ich super gut fand. Auch unser Verleger Alexander Lacher war auch Fan und hat es gepusht. Und ich fand es interessant. Es war eine spannende Zeit, auch für Medien. Was ich super interessant fand, ist, dass Sido, Flair vor allem auch, macht er ja bis heute krass gute Interviews geben. Auch Bushido, die hatten so eine Mischung aus Ehrlichkeit, aber sich auch einfach sehr früh erkannt zum damaligen Zeitpunkt, wie man halt auch Aufmerksamkeit generiert, auch in Personal Interviews Brand. Und so. Ja, genau, Personal Branding, aber auch einfach interessante, ehrliche Sachen in Interviews sagen, persönliche Sachen. Davor war das halt schon immer noch so, ja, hier die Rhymes und hier das der Hip-Hop und so weiter. Genau, meine Platte. Und man wusste halt über voll viele Leute der Generation davor persönlich eigentlich sehr wenig. Und die haben halt von Anfang an ihre Lebensgeschichte da reingebracht und Ansagen gemacht und teilweise bewusst, aber teilweise auch aus so einer geilen Unbefangenheit und Ehrlichkeit heraus. Und das waren immer sehr gute Interviews, Flair-Interviews, auch damals schon stundenlang, immer ein riesen Pain, dann diese Abschriften von 40 Seiten irgendwie zu reduzieren auf die 3, 4, 5 Seiten, die man dann dafür vorgesehen hatte. Weiß ich noch. Und das vor allem haben wir immer krass ernst genommen. Joe und ich saßen da stundenlang und welche Darlings killt man und welche Antworten nimmt man raus und so. Ja, also diese ganze Textebene war uns immer mega wichtig.
Ja, und wie viele Hausbesuche hattet ihr da?
Du meinst so Stresshausbesucher?
Ja, aber ich stelle mir halt schwierig vor, ne? Du hast ein Rieseninterview, musst das halt irgendwie frame, irgendwie gucken, wie es passt. Ja. Und da ist wahrscheinlich auch nicht jeder Artist mit glücklich gewesen.
Ja, klar, es gab immer wieder Auseinandersetzungen und Leute, die dann nicht auf dem Cover waren und so. Oder hey, da sind ja auch, dann sind manchmal auch, ja, musste man schwierige Entscheidungen treffen. Ja, und auch manchmal, ne, mit einer gewissen Unerfahrenheit würde man vielleicht manche Entscheidungen auch anders treffen. Ich musste neulich mal wieder über Echo nachdenken. Ich weiß nicht, also habe irgendwas gesehen im Netz, glaube ich. Und dann er hat mal auf irgendeinem Track so, ich kenne den Reim nicht mehr genau, aber Cover Story, ihr wart busy mit Roots, Manuva und Young Jeezy, sorry. Also er zum Beispiel war sehr unglücklich darüber, dass er in meiner Zeit, obwohl ich riesen Fan von ihm war und ihn auch sehr schätze, dass er nie auf dem Cover war, aber während dieser Zeit Roots, Manuva und Young Jeezy, was aus so einer heutigen Sicht Deutschrap natürlich völlig absurd ist, so keine Ahnung, ob sich noch Leute an Roots, Manuva erinnern, aber zu der Zeit war das, ja, das waren ernsthafte Entscheidungen oder Entscheidungen, die wir mit einer großen Ernsthaftigkeit angegangen sind und da fanden wir dann halt Roots, Manuva wichtiger als Echo Fresh in dem Moment. Und das war natürlich nicht cool oder es gab auch mal irgendwie, wir wollten sowohl mit Snagger und Pillard als auch mit Olli Banjo eine Cover-Story machen, weil ich mega Fan von beiden war. Und dann gab es aber Timing-Issues und dann war irgendwie irgendwas anderes und dann musste ich den beiden sagen, dass wir sozusagen so ein Split-Cover machen, also zur Hälfte mit Snagger und Pillard und zur Hälfte mit Olli Banjo, was sie natürlich auch nicht geil fanden und auch im Rückblick total stehen kann. Aber ja, so es war nicht immer einfach, aber irgendwie, das ist das, was ich meinte vorhin, diese jugendliche Naivität war da auch gut, weil man da einfach intuitiv oder nach bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen getroffen hat, uns vielleicht auch nicht so groß drüber nachgedacht hat. Und es war eben weitgehend pre-Internet. Also Leserbriefe waren noch ein Thema. Und wir waren in München, was auch so ein Ding war. Also oft war es so, dass man auf Splash gekommen ist und dann halt viele Leute zum ersten Mal so gesehen hat.
Mhm, ja.
In echt. Und Aber da in München gewesen zu sein, hat vielleicht auch dafür, war es vielleicht auch ganz gut, weil man halt nicht so in the mix war.
Ja, aber hat das dann vielleicht die Entscheidung beeinflusst, irgendwann nach Berlin zu gehen, weil man das Gefühl hatte, man ist irgendwie zu weit weg von allen?
Das war nach meiner Zeit, das weiß ich gar nicht mehr, warum das so war. Vielleicht, ja, kann schon sein. Aber da war ich schon lange raus. Ich bin ja 2007 da raus, Ende 2007, beziehungsweise Anfang 2008 habe ich dann meinen neuen Job angetreten.
Bei Red Bull, ne?
Ja, genau, Red Bull, also kann ich gleich noch mehr dazu sagen. Ja. War nicht direkt bei Red Bull, aber ja, für Red Bull könnte man sagen. Und die Juice ist erst danach nach Berlin gezogen und da war ich schon raus. Also genau, die Berliner Zeit habe ich nicht mehr mitgemacht.
Naja, okay. Ja. Genau, wir hatten es gerade angedeutet, du warst bei der Red Bull Music Academy, richtig? Das genau. War dann der Job genau. Darauf. Und genau. Wie ist dazu gekommen?
Also technically war ich bei einer Agentur, die Yardastar heißt. Grüße an Mani und Thorsten an der Stelle. Und die hat eben diese Red Bull Music Academy für Red Bull gemacht, weltweit.
Okay.
Ein Festival, Workshop-Reihe. Über ja, Musik. Und Thorsten hat mich damals geholt, quasi, weil er interessant fand, wie ich geschrieben habe oder gut fand, wie ich geschrieben habe. Und es kam auch aus diesem Musik-Nerd-Ding heraus. Also es ist irgendwie, jetzt arbeite ich ja irgendwie im Marketing. Und so bin ich da gelandet. Aber ich bin eigentlich aus diesem musikjournalistischen Ding dahin gelandet oder einfach Musik-Nerd-Ding so. Und die haben mich eigentlich gehired, um den Blog auf der damaligen Webseite redbullmusicacademy.com zu betreiben. Und das war sozusagen mein erster Auftrag dort. Und ja, für mich war das eine total sinnvolle Fortführung von dem, was ich bei Juice gemacht habe. Ja, sich mit neuer Musik auseinandersetzen, Leute interviewen, da sich rein nerden in bestimmte Themen, neue Musik entdecken. So, das war für mich die natürliche Weiterentwicklung. Und habe ich gemacht und dann habe ich Schritt für Schritt immer mehr Verantwortung dort übernommen und im Wesentlichen ging es darum, es war damals schon eine sehr etablierte Veranstaltung, die es auf der ganzen Welt gab eben, gab es damals schon 10 Jahre, als ich dazugekommen bin und mein Job war so im weitesten Sinne die Medienkanäle aufzubauen. Und
ja, okay.
Was ich so aus der heutigen Sicht total interessant daran finde, neben der Tatsache, dass es einfach eine krasse Zeit war, also bevor ich bei der Juice angefangen habe, bin ich nie gereist, das war einfach nicht Teil, ist nicht passiert bei uns in der Familie, das war so nicht möglich. Und dann durfte ich plötzlich bei der Juice die ganze Zeit nach Amerika fliegen. Crazy. New York. Verrückt. Crazy. Es war noch die Zeit, wo man eingeflogen wurde für Interviews. Und bei Red Bull Music Academy bin ich auch super viel um die Welt gekommen und immer in den Städten interessante Leute kennengelernt. Und da, ne, das war immer so Teil des Moduses, dass man, also dieser Event hat einmal im Jahr irgendwo auf der Welt stattgefunden. Zu meiner Zeit Barcelona, Madrid, New York, London. Genau, das waren die.
Hast du da irgendeine spezielle Begegnung im Kopf, wenn du an die Zeit denkst?
Ey, ohne Ende, ohne Ende. Also, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich habe so viele tolle, interessante Menschen kennenlernen dürfen. Und ne, Freundschaften fürs Leben, tolle Leute. Also wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Alles. Ja, ich musste neulich mal wieder, weil mein guter Freund Julian Brimmers gerade das Buch über MF Doom übersetzt und dann haben wir mal wieder über Doom geredet und der hat eine Lecture gemacht, also Lectures hießen das, was wir machen, eigentlich waren das so Interviews, sehr ausführliche Interviews und mit MF Doom, der dann plötzlich morgens Zweifel bekam, ob er das wirklich machen sollte.
Okay.
Und dann musste man mit ihm Bier trinken gehen, morgens um 10 und ihn nochmal davon überzeugen. Okay. Und ihm nochmal erklären, was genau und Egon hat damals das Interview gemacht, der das Label Now Again macht und damals bei Stone Throw gearbeitet hat und dann haben wir da gemeinsam den Plan gemacht und so, wie man das jetzt noch retten kann. Und ey, random Geschichte, aber ohne Ende nur solche Sachen. Und worauf ich hinaus wollte ist, ich habe das damals als Musiktyp gemacht, so, ja. Und was wir aber eigentlich gemacht haben, ist das, was ich heute für die interessante Disziplin von Marketing halte. Nämlich wir haben zu Marketingzwecken, klar, für eine Marke, die auch umstritten ist und auch zu Recht umstritten ist. So, ich habe da auch, klar, ich stehe da voll dazu. Da kann ich auch mit jedem gerne drüber diskutieren, ob man für Red Bull arbeiten sollte oder nicht. Aber klar, da wurde ein nicht ganz gesundes Getränk promoted über Musik. Aber ich finde, wir haben das auf eine super respektvolle, wertstiftende Art und Weise gemacht. Sowohl etwas für die Community von MusikerInnen, KünstlerInnen gemacht, diesen Workshop, als auch für Fans einfach ein Content-Angebot bereitgestellt. Es gab Red Bull Music Academy Radio, so ein Streaming-Service eigentlich mit Mixen und Interviews und curated Shows und ne, wir hatten verschiedene Videoserien, auch schon zu meiner Zeit, diesen Blog eben und ne, haben ohne Ende Content gemacht, der einfach guter Musikcontent war, den es in der Form so auch nicht gab und bis heute irgendwie nicht gibt. So, ja, dieses Lecture-Archiv ist halt eine krasse Ressource mit Interviews. Bis heute sieht man das in Documentaries und so, dass die Leute daraus was nehmen, weil es dann oft mit diesen Leuten gar nicht so viele Interviews gibt. Also es war einfach wichtiger, guter, wertstiftender Content, der nicht aus, der natürlich zu Werbezwecken war, aber der nicht aus einer werblichen Perspektive kam. Ja. Und das ist ja jetzt was, was alle wollen. Und jetzt, wo sozusagen TikTok nochmal die Welt verändert hat und man sagen kann, dass wenn man keine guten Inhalte hat, man als Marke auch nicht mehr gesehen wird. Und damals haben wir das einfach sehr früh auf eine sehr natürliche und wie ich finde immer noch sehr gute Weise gemacht.
Ja, also Storytelling um die Brand-DNA sozusagen.
Genau. Und eben aber mit dieser Fan-Perspektive und nicht mit dieser, klar war natürlich auch, als die das sich ausgedacht haben und so, Red Bull Music Academy war natürlich okay, Red Bull giving wings to people and ideas und so, also da hat natürlich schon so dieser ganze Brand-Kram eine Rolle gespielt, aber in der tatsächlichen Praxis, in der Art von, ja, der Content war designed für, wie können wir in dieser Community für Fans und auch für MusikerInnen wertstiften und was ist das, was für diese Leute interessant ist. Und das war viel wichtiger. Und natürlich ging es dann auch darum, wie, in welchem Angle das Logo ist und wie das jetzt alles auf die Marke einzahlt und auf das Business. Aber der primäre Gedanke war, lass guten Content machen. Und das ist was, was ich jetzt auch mit meiner Firma versuche fortzuführen. Und bei Red Bull ist das auf so eine sehr natürliche und gar nicht, ja, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Das war, für mich war das einfach, ich mache Musikjournalismus und den mache ich jetzt für eine Brand. Und so hat sich das entwickelt, genau.
Ja, wie viele Jahre warst du denn in der Funktion?
5, von 2008 bis 2013, genau.
Ja, okay.
5,5 und im Sommer 2013 habe ich dann meine jetzige Firma gestartet und bin nach Berlin gezogen.
A Color Bright.
Genau.
Ja, okay. Bevor wir gleich darauf zu sprechen kommen, mich würde nur interessieren, wann kam eigentlich der Kontakt zu Jan Wehn zustande?
Ja, gute Frage. Also ich weiß noch, wo ich ihn das erste Mal in echt gesehen habe. Das war auf dem Drake-Konzert in der, wie heißt die, Max-Schmeling-Halle, oder? Diese Halle in Prenzlauer Berg, da im Mauerpark. Da habe ich ihn zum ersten Mal in echt gesehen. Da war so eine größere Gruppe von Leuten, die auf dem Drake-Konzert waren. Und danach waren wir noch im Cookies in dem Club. Und da haben wir uns super gut verstanden, aber wir kannten uns irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie kannte man sich, so wie es halt so ist. Und wie genau das lief, weiß ich nicht, weil so richtig Social Media war da noch nicht. Irgendwie kannten wir uns und dort haben wir uns zum ersten Mal gesehen, aber als wir uns gesehen haben, war schon direkt so, okay, wir verstehen uns. Und dann sind wir einfach in Kontakt geblieben. Und später haben wir dann so ein Buch zusammen gemacht.
Darauf wollte ich hinaus,
ja. Genau, ja, aber ey, ich sehe den viel zu selten. Ich habe ihn letzten Herbst einmal auf einer Geburtstagsfeier gesehen, das war sehr schön. Und wir sind sehr in Kontakt, also schreiben viel. Ist auch nur ein faszinierendes Seitenthema, wir sind in so einer WhatsApp-Gruppe. Und ich merke immer wieder, dass ich mit Leuten, die aktiv auf ihrem Handy sind, dass man da so einfach viel mehr Kontakt hat. Also ne, viele meiner Münchner FreundInnen so sind nicht so mit Social Media oder mit WhatsApp-Gruppen und dann, also es ist einfach krass, wie diese technische Ebene dann oft auch so die Intensität und die Präsenz von Freundschaften, die Intensität von Freundschaften und die Präsenz von Menschen dann so in deinem Leben so befeuert. Aber genau, mit Jan bin ich viel in Austausch, aber wir sehen uns viel zu selten. Und wir haben eigentlich ja auch nur dieses eine Buch zusammen gemacht als Projekt. Ansonsten haben wir gar nicht so viel zusammengearbeitet eigentlich in unserem Leben.
Aber wie kam es zu dem Projekt? Wer hatte da so die erste Idee?
Jan. Ja, okay. Also Jan wollte ein Buch machen. Ich weiß nicht mehr, ob ich den Vorschlag hatte, das als Oral History zu machen. Aber Jan wollte ein Buch machen. Am Anfang wollte ich ihm eigentlich nur ein bisschen helfen und ein bisschen da irgendwie mitmachen. Und dann ist es unser gemeinsames Projekt geworden. Und die Form kam von mir, die Idee. Also ich habe mir hier natürlich nicht ausgedacht. Es gibt ja zwei große also Oral History, vielleicht kennt ja natürlich nicht jeder dieses Buch, wenn es überhaupt jemand kennt. Aber
ich habe es mir damals gekauft.
Sehr gut, danke.
Beziehungsweise es war sogar ein Geschenk von meiner Ex-Freundin.
Geil, ja. Gute. Anyways, ich wollte jetzt eigentlich diesen selbstironischen Witz, ah, du warst das, machen. Aber ey, das hat sich ja sogar ganz gut verkauft, erstaunlicherweise. Wir waren ja sogar
Spiegel-Bestseller.
Ja. Ein Platz hinter Dame mit Charme sind wir eingestiegen. Aber mit dem Unterschied, dass dieses Buch seit 20 Jahren da drin ist und wir 4 Wochen. Naja, egal. Also es ist eine Oral History, das heißt, wir haben eigentlich nichts geschrieben, sondern wir haben über 100 Leute interviewt und dann aus diesen Interviews die Zitate so zusammenmontiert, dass sich daraus eine Geschichte, ne, wir haben ja auch eine Oral History und nicht die Oral History, weil die definitive Geschichte gibt es natürlich nicht, aber eine Geschichte von Rap in Deutschland ergeben hat. Und ich glaube, ich hatte den Vorschlag, das so zu machen, aus zwei Gründen. Zum einen irgendwie, weil es sich mir wie ein überschaubarer Aufwand anhörte, was sich als totaler Irrglaube herausgestellt hat. Aber das war ein Faktor. Und der andere Faktor war, dass ich natürlich bei total vielen Sachen, und Jan noch weniger, weil er ja auch noch mal deutlich jünger ist als ich, dass wir da ja gar nicht dabei waren. Und deswegen fand ich das anmaßend, dass wir das jetzt so aufschreiben. Und ich wollte, dass wir es uns erzählen lassen von den Leuten, die dabei waren.
Ja.
Und es gibt, wie gesagt, zwei Vorbilder für dieses Buch in Deutschland. Verschwendende Jugend, wo es um Punk geht, und Klang der Familie, wo es um Techno in Berlin ging. Formell haben wir uns das so zum Vorbild genommen und dann haben wir das gemacht.
Ja, aber ich fand es vom Prinzip auch krass, also wie du da den Überblick behältst. Eigentlich noch zu der Zeit, da gab es jetzt noch keine KI, die das mal hätte schnell strukturieren können, ne? Mit den 1000, also 5 Epochen sind es, glaube ich.
Wir haben es so in 5 Epochen geteilt, genau. Und es war natürlich wahnsinnig viel Text.
Ja.
Und vor allem hinten raus wurde es schwierig, weil natürlich mit fortlaufender Zeit gibt es ja immer mehr. Also diese lineare Geschichtsschreibung der Anfangstage, die natürlich auch in den Anfangstagen total vereinfacht ist. Und da gibt es ja auch Leute, die das alles ganz anders sehen und eine ganz andere Geschichte hatten.
Ja.
Aber wir haben natürlich versucht, diese verschiedenen Perspektiven abzubilden. Aber am Anfang waren es ja einfach, war es ja eine super kleine Gruppe von Leuten, die das gemacht hat und nur eine Handvoll Releases und Veranstaltungen. Wenn es dann in die späten 90er und vor allem die Nullerjahre geht, geht es ja nur so auseinander ohne Ende. Und da wurde es immer schwerer, dann irgendwie diesen Erzählstrang beizubehalten. Wir haben da ja auch so einen Zeitsprung drin an einer Stelle. Und am Ende geht es dann eher so um Themen und es ist nicht mehr wirklich chronologisch. Aber ja, das haben wir irgendwie, ich weiß auch nicht, das kann ich ganz gut Überblick behalten über große Textmengen. Ich kann nicht viel, aber das kann ich. Und was ich noch an dem Buch interessant finde, ich bin nach wie vor, das ist eine der wenigen Sachen in meinem Leben, so, wo ich nach wie vor sage, das ist geil. Aber ich finde interessant, wie wichtig es ist, aus welcher Perspektive man auf Geschichte blickt.
Mhm.
Und wir haben das Buch, 2019 kam es. Anfang 2019, das heißt, wir haben 2018 das gemacht und 2017 angefangen, Interviews anzufragen und so weiter. Also es ist auch schon fast 10 Jahre her.
Ja.
Und heute, gerade mit der Geschwindigkeit, mit der sich das alles entwickelt, würden heute natürlich sowieso nochmal ganz andere Leute auch darin vorkommen. Aber ich glaube auch, der Blick auf Sachen, die viel, viel weiter zurückliegen, ist nochmal ein anderer. Und super random, aber ich habe gestern es ist echt maximal random, aber so ein Reel gesehen, wo Pep Guardiola über seinen Oasis-Konzertbesuch spricht und er sagt so, die Leute fragen mich immer jetzt, was die beste Mannschaft ist der Welt, und er sagt, frag mich in 25 Jahren nochmal. Und so ist es natürlich bei Musik und bei Kultur auch, dass du zum einen sich mit der Zeit so eine Verklärung stattfindet und bestimmte so Sachen, die vielleicht damals gar nicht so klar waren, sich plötzlich so verfestigen, aber zum anderen man natürlich auch positiv gesprochen einen ganz anderen Blick auf bestimmte Dinge hat, weil die Perspektive, man geht immer höher und man hat viel mehr die Möglichkeit, von oben da drauf zu blicken. Das heißt, ich glaube, heute sähe das Buch wahrscheinlich anders aus, auch in Bezug auf diese Frühphase, aber ich finde es trotzdem nach wie vor irgendwie cool und bin sehr froh, es gemacht zu haben, weil wir auch, natürlich gab es auch davor schon Bücher über Deutschrap und auch Filme und so, aber es war so ein bisschen vor dieser gegenwärtigen Welle, die es so gibt. Es gab ja so viele Dokus und jetzt auch Podcasts natürlich, aber vor allem Dokus und auch Bücher in den letzten Jahren. Und wir waren da recht früh dran. Und vielleicht auch deswegen Spiegel-Bestseller, weil es aber noch nicht so viel gab. Nein, weiß ich nicht. Aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben. War eine coole Erfahrung.
Ja, ich denke, gerade von der Perspektive Inklusion, Diversität, kann man es vielleicht auch nochmal so ein bisschen kritischer betrachten, was so die Frühzeiten anbelangt.
Voll.
Aber auf der anderen Seite wahrscheinlich, was die aktuelle Zeit anbelangt, auch wieder sehr viel positiver hervorheben, ne? Was so die Entwicklung Deutschrap-Szene und so weiter anbelangt.
Absolut. Das ist ein sehr, sehr, sehr großes Thema und da tut sich sehr viel. Immer noch, könnte immer noch besser sein. Also immer, könnte immer besser sein. Aber ich denke schon, dass es viele Stimmen jetzt einfach mehr Gehör bekommen, die sie früher nicht bekommen haben. Und man muss aber umgekehrt auch sagen, dass natürlich das, was Hip-Hop in Deutschland gemacht hat in den späten 80ern und frühen 90ern, ja auch irgendwie eine riesige Revolution war. Damals gab es natürlich auch noch nicht so eine große Awareness für die Bedeutung von Inklusion und was das auch bedeutet. Ich hatte mal eine Diskussion mit jemandem aus der Frühphase, wo es um die Präsenz von Frauen ging. Und er war immer nur so, ja, da waren keine Frauen. Wo, welche Frauen? Weil es ging wiederum, wer irgendwie in der Doku oder irgendwo zu Wort kommen sollte. Und so, ja, da waren halt keine Frauen. So, also außer denen, die halt dann öfter mal zu Wort kommen. Und, aber diese Frage, warum da so wenig Frauen waren, hat man sich da natürlich nicht gestellt. Und das ist ja eine sehr essentielle Frage. Gerade was jetzt so Geschlechterinklusion angeht, glaube ich, sind wir sehr, sehr, sehr viel weitergekommen.
Ja.
Und es gibt natürlich immer noch ähnliche Prinzipien von Elitarismus und Exklusivität und auch Diskriminierung. Aber es ist sehr gut zu sehen, wie viel mehr Frauen jetzt Musik machen und auch Erfolg haben damit.
Ja. Hast du die aktuelle Diskussion mit MC René und dem Splash verfolgt? Hast du dazu eine Meinung?
MC René hat heute einen Post oder gestern einen Post gemacht über Dennis Schröder, weil Dennis Schröder ja in einem Interview gesagt hat, dass er nie dieselbe Liebe wie Dirk Nowitzki bekommen wird. Und sich dann natürlich wahnsinnig viele Fuß aufgeregt haben. Und dazu hat MC René was Gutes gesagt.
Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, dass er recht. Also, und hat von seinen eigenen auch Diskriminierungserfahrungen und von Freunden und so von ihm aus den 90ern in Braunschweig gesprochen. Und Dennis Schröder kommt ja auch aus Braunschweig.
Ja.
Egal. Auf jeden Fall hat er dazu, finde ich, was sehr, sehr Schönes und Wichtiges gesagt.
Ja, gut. Lass mir das mal da.
Ach, komm, so ey, also man kann es auch, ich habe es natürlich irgendwie verfolgt. Ich weiß gar nicht, wie sowas immer zu mir findet oder so. Und ich fand es, also Shoutout und so, cool alles. Aber was er da zum Splash gesagt hat, das ist einfach nur Quatsch. Das ist einfach nur undifferenziert und Quatsch.
Du warst ja nicht nur journalistisch tätig, sondern hast dich ja auch an dem einen oder anderen Projekt auch kuratorisch beteiligt, nennen wir es halt einfach mal so.
Mhm.
Was würdest du da auch von deiner Herangehensweise für Unterschiede sehen? Also wenn du jetzt ein Buch anfängst oder wenn du einen Artikel schreibst oder wenn du ja bei einer Ausstellung deinen Beitrag leistest, wie sind da die Unterschiede von der Herangehensweise?
Also ich finde dieses kuratorische Prinzip, ja, etwas rauszusuchen, dass man irgendwie highlighten möchte oder dass man etwas sagen möchte oder dass man irgendwie kontextualisieren möchte, das ist eigentlich die Grundlage von allem. Und ich habe jetzt mehrmals Musikjournalismus gesagt, aber irgendwie, wenn ich meine Hände frei habe und dann nicht so ein Mikro im Weg ist, sage ich auch oft Journalismus, weil, also ich bin ja auch kein gelernter Journalist, muss man auch sagen. Du hast ja vorhin schon erwähnt, ich habe Philosophie studiert und habe das Handwerk des Journalisten eigentlich nicht gelernt. Natürlich habe ich mir versucht, das drauf zu schaffen und zu verstehen, wie man irgendwie Fakten checkt und wie man Quellen verifiziert und so weiter und wie man ein Interview autorisieren lässt und so weiter. Aber für mich war dieses Kuratorische und dieses so Kontext geben und das Ganze und auch der Entertainment-Faktor dabei, ja, also den Leuten irgendwas zu geben, was auch per se irgendwie entertaining und interessant ist und die einfach nochmal, denen nochmal einen anderen Blick auf die Musik gibt und bestimmte Sachen auszuwählen und bestimmte Sachen dann auch nicht auszuwählen und so, das war für mich eigentlich immer der Hauptfaktor daran, so. Und das eine und das andere Schreiben, also ich schreibe irgendwie gerne und finde Wörter und das so, das macht mir Spaß. Das, glaube ich, kann ich auch ganz gut. Und das, was man sagt, also ne, ich hab ja da zu der Zeit, da wurde ja nicht groß investigativ gearbeitet oder so, ja. Und da wurde ja jetzt nicht, das war ja gar nicht der Hauptfokus. Und ich sage nicht, dass nur investigativer Journalismus Journalismus ist, aber eigentlich ist es, auch wenn ich jetzt nicht mehr irgendwie Rezensionen schreibe oder fast nicht mehr, ist dieses Prinzip im ersten Schritt neue Musik entdecken, dann zu verstehen, wer sind die Menschen dahinter, warum machen die, was die machen, warum machen die das so, wie machen die das und wie kann man auf diese Kunst blicken, so, das ist eigentlich geblieben bis heute, egal was ich mache, so, wenn ich in diese Richtung was mache.
Ja, und ich glaube auch wirklich ein krasses Interesse für die Menschen, ne? Also nicht umsonst warst du ja auch teilweise auch mal Manager, ne? Also wenn ich da an die Story mit Haiti denke.
Ich war mal Manager von Haiti, ja.
Also ja, auch mit welchem Detailgrad dann halt, ne?
Ey, also ich fand's immer, ich bin selber kein Künstler, das habe ich nicht in mir. Also ich bin eh schon kein Künstler, weil ich nicht als Künstler arbeite, aber ich habe wirklich nie Musik gemacht. Das ist, glaubt mir immer keiner, aber ich habe noch nie Musik gemacht.
Aber du hast mal gerappt auf dem Splash, richtig?
Ja, das war ein Gag. das war eine Wette, die ich gewonnen habe, absurderweise. Alle dachten, ich hätte sie verloren und müsste das deswegen machen. Aber ja, genau. Ich habe schon auch hier und da mal eine Textzeile geschrieben, auch für Artists. Es gibt ein paar Textzeilen von mir da draußen. Aber ich habe für mich selber, aus mir heraus kommt das nicht. Ich wüsste gar nicht, wenn ich jetzt morgen ein Rap-Album machen müsste, ich wüsste gar nicht, worüber ich reden sollte. Das ist irgendwie, ich wüsste nicht, was ich da jetzt erzählen soll. Und wie sind wir da drauf gekommen? Ach so, genau. Aber ich war immer wahnsinnig fasziniert und mit der größten Bewunderung auf Leute geblickt, die irgendwas machen. bin ich auch inzwischen, na, früher auch mal irgendwie da, ich habe immer das, also jetzt wieder ganz zurück, Chris Maroon hat mir damals gesagt, schreib nur Sachen, die du den Leuten auch ins Gesicht sagen würdest. Und das habe ich gemacht. Ich habe nie irgendwas geschrieben, was ich den Leuten nicht ins Gesicht sagen würde. Aber trotzdem hat man natürlich früher auch schon mal so hier und da dann irgendwie eine starke Meinung und so, wo ich viel vorsichtiger geworden bin, weil ich A, gemerkt habe, je mehr man sich mit einem Kunstwerk auseinandersetzt, desto besser wird es für mich. Ich schreibe immer noch ab und zu für ein Reggae-Magazin, Rhythm, Shoutout an der Stelle, schreibe ich immer noch ab und zu Reviews, was ich eigentlich sonst gar nicht mehr mache. Aber ich mache das, weil ich es irgendwie so komisch finde, so aus dem Nichts heraus dann irgend sowas zu bewerten, weiß ich auch nicht. Egal, aber ich höre mir diese Alben dann dadurch viel intensiver an, als ich sie sonst anhören würde. Gerade heute, wo es ja Aufmerksamkeitsspanne und diese Menge von Sachen, so wie oft setze ich mich schon wirklich hin und höre mir ein Album von hinten bis vorne an. Aber wenn ich was darüber schreibe, dann höre ich es mehr und setze mich mit den Leuten auseinander, die dahinter stehen und deren Kontext. Und ich merke, dass man durch diese Auseinandersetzung immer das Kunstwerk immer gewinnt. Je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto besser finde ich es. Und ich habe einfach einen riesengroßen Respekt für alle Leute, die in irgendeiner Form Kunst machen. Und genauso bin ich auch fasziniert. Und von Haiti war es so, dass ich einfach das erst schlimm fand, dann genauer hingehört habe und mir gedacht habe, krass, das ist echt interessant. Und einfach fasziniert war von ihrer Kreativität, von ihrer Schaffenskraft, von ihrer ganzen Art. Und sie hat Unterstützung gebraucht oder gewollt oder vielleicht auch nicht gewollt. Aber ich habe dann versucht, sie zu managen eine Zeit lang. Ja, genau.
Zu welcher Zeit war das?
2016 bis 2017, so. Also da.
Da ging das mit Trettmann gerade so los, glaube ich, ne? DIY war, genau, war glaube genau, ich, so 2017.
Das war genau die Zeit. Kitschkrieg, Trettmann, Haiti eben auch, was Haiti mit Kitschkrieg gemacht hat. Also ich kam, hab die auch über Kitschkrieg kennengelernt.
Ja.
Genau. Also Fizzle von Kitschkrieg, Chris aus Braunschweig übrigens. Und vor allem Fizzle kannte ich halt schon so irgendwie über die Dancehall-Reggae-Soundsystem-Welt. Und über ihn habe ich dann auch Haiti kennengelernt.
Also Das Sommer ist für alle da von Tretti, kennst du noch von
Nein, früher? Klar, ja, natürlich. Okay. Tretti, ey, ohne Scheiß, ich weiß, dass natürlich viel von der Ronny Trettmann-Musik jetzt auch nicht mehr so verfügbar ist und dass natürlich das, was er später gemacht hat, dann nochmal besser war. Aber Tretti war immer schon ein krasses Teil. Also das war immer schon krass gut. Und wirklich deutscher Dancehall ist, ne, gibt es ja ganz, ganz wenig Ausnahmen. Selbst nachdem jetzt Bones und Raff das so komplett im Mainstream etabliert haben, gibt es immer noch wenig Gutes. Das ist einfach nicht einfach, das zu machen. Aber die Sachen, die Tretti da gemacht hat, die waren alle geil. Auch selbst dieses Der Sommer ist für alle da, was ja noch so einen leicht humoristischen, satirischen, ja, irgendwie so ein bisschen so diesen ironischen Teil auch noch hatte. Aber das war auch schon gut. Und dann hat er ja auch danach einfach Dancehall gemacht, auf Deutsch, mit einer geilen Humorebene, auch wenn es nicht witzig war. Und es war einfach immer krass gut geschrieben und klang immer schon geil und es war immer schon fresh. So. Also auch Ronny Trettmann immer gut gewesen.
Ja, das war auch eine coole Zeit irgendwie, so 2004, 5, 6 oder so, wo auch so das deutsche Dancehall, sag ich mal, so einen kleinen Peak hatte, wenn ich mich dran erinnere. Also da war er auch wirklich schon, hatte da ein Standing, ne? Auch gerade wenn man so ein bisschen Leipzig unterwegs war oder so, da, man kannte ihn auch einfach, ne?
Ja, er war in der Soundsystem-Szene, also er war total da drin und ich weiß jetzt gar nicht, ob deutscher Dancehall da so einen Hype hatte, aber Dancehall insgesamt war natürlich an, hatte wahrscheinlich seinen Peak Anfang der Nullerjahre.
Ja, ja.
Und viele Soundsystems in Deutschland, die auch schon in den 90ern Sachen gemacht haben, hatten da so ihre Hochphase. Und ja, Tretti war da mittendrin. Und das ist einfach ein Vollblut-Künstler, wird er immer bleiben. So. Ja, das ist einfach einer der krassesten.
Ja, und zum Glück ist er dran geblieben, ne? Also trotz dieser ganzen Ebbe-Jahre zwischendurch. Ne?
Absolut, aber das ist das, weil er liebt es. Er hat es in sich. Also er hat das so viele Jahre gemacht, ohne Geld zu verdienen und gehasselt ohne Ende. Und ich meine, klar, da hat er auch schwierige Zeiten gehabt und gerade Kitschkrieg haben ihn da ja auch wieder, ne, reingeholt und so. Also ich will nicht sagen, dass er ohne Kitschkrieg das nicht mehr machen würde und er macht ja auch jetzt immer noch krass gute Musik, auch wenn er nicht mehr mit Kitschkrieg arbeitet. So. Also, ne, das hat damit gar nichts zu tun. Ich will nur sagen, auch er hat natürlich Ups und Downs gehabt, aber das ist genuine Liebe zu dieser Sache und einfach so ein, ja, das ist, der lebt das.
Ja,
und
Leidenschaft das setzt sich durch am Ende.
Auf jeden Fall.
Ja. Würdest du das auch für deine Agency behaupten?
Nee. Weiß ich nicht. Das will ich so nicht überhöhen. Aber klar, natürlich, also wenn es mir keinen Spaß machen würde, natürlich schon, gab es auch schwierige Zeiten. Wir machen das jetzt seit 12 Jahren und es ist auch ne, sind immer wieder schwierige Zeiten. Und wenn es mir keinen Spaß machen würde und ich da nicht irgendwie immer noch was drin sehen würde, dann könnten wir das wahrscheinlich nicht machen. Aber ja, das würde ich jetzt, also ich will das gar nicht kleinreden, aber ich würde mich nie erdreisten, das auf eine Stufe mit irgendwie Kunst und Kultur zu stellen. So, ich finde, Kunst ist immer noch was sehr, sehr, sehr Besonderes und das würde ich mir nicht anmaßen, da Agenturarbeit damit zu vergleichen. Auch wenn da natürlich auch kreative Arbeit reinfließt und Herzblut, und wir machen ja auch Podcasts zum Beispiel mit sehr großer Überzeugung und auch einer Mission, und die wo viele davon wirklich gut sind, auch würde ich sagen. Und auch die Agenturarbeit, ne? Man ist immer, und das ist eigentlich das Ding so für mich, egal was das Projekt ist, ich versuche immer, das Beste rauszuholen und den bestmöglichen Job für dieses spezifische Projekt zu machen, mit voller Überzeugung. Aber wie gesagt, ein Kunstwerk zu schaffen, ist für mich immer noch was anderes. Und auf so eine komische Art und Weise habe ich ja auch oben da bei den Challenges, mich im Zweifelsfall würde ich mich dann immer, auch wenn ich selber kein Künstler bin, würde ich immer die Kunst irgendwie nochmal eins drüber stellen.
Ja, nochmal kurz Rückfrage zu ABC Stories, das kam dann später quasi, ne?
ACB Stories. Color Bright, ACB Stories.
Ja, okay. Genau.
Genau, es kam später, genau. Also es ist auch de facto eigentlich immer noch eine Firma, eine rechtliche Entität, aber wir haben irgendwann angefangen, Podcasts zu machen aus diesem Agenturkontext heraus. KundInnen, Spotify und auch Red Bull haben uns gefragt, könnt ihr einen Podcast machen? Haben wir einen Podcast gemacht und dann haben wir gemerkt, das ist ein interessantes Medium, und sowohl was die kreativen Möglichkeiten, narrativen Möglichkeiten, als auch was die wirtschaftlichen, also das war ja so kurz vor Corona 2018, 2019, wo dieser neue Podcast-Hype losging, und was heißt Hype, aber wo diese neue Welle von Podcasts, wir waren da vorne mit dabei und haben gemerkt, da passiert was, und dann haben wir da ein Team aufgebaut, vor allem Viola Funk, muss ich erwähnen an der Stelle, die das Team aufgebaut hat, ne? So.
Du bist ja nur der Hausmeister, habe ich gehört. Ne?
Weiß ich nicht. Aber nee, am Anfang von ACB Stories war ich noch mehr involviert. Die letzten Jahre habe ich wirklich sehr wenig mit ACB Stories gearbeitet. Ne? Also klar, ich bin der Geschäftsführer dieser Firma, so, aber inhaltlich gehen die Props auf jeden Fall an Viola und ihr Team. Und ich finde Podcast nach wie vor ist ein spannendes Ding. Passiert ja auch gerade viel, werden sicherlich auch Videosachen in Zukunft machen. Aber ich finde das, Podcast ist was sehr Besonderes und höre ich auch, also bin auch Heavy Consumer und jetzt ja auch Teilhaber, danke.
Genau. ich glaube, es ist halt auch spannend, ne? Weil du einfach nochmal eine zusätzliche Plattform, eine nachhaltige damit bauen kannst, und was ich auch spannend fand, so als Testplattform auch für Serien, ne? Für Netflix, dass man sagt, man macht erst einen Podcast, guckt halt, wie das Pilotprojekt läuft, um das dann für Netflix und Co. vorzubereiten. Ja. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was
sagen. Also bei uns ist das noch nie passiert, dass einer unserer Podcasts für filmisch adaptiert wurde, aber es gab voll oft Interesse. Und ich bin jetzt einfach mal offen. So, ich habe immer, also wir machen ja Auftragsproduktionen. Unser Business ist ja nicht, Podcasts selber zu vermarkten, sondern wir machen typischerweise Auftragsproduktionen, weil wir eben aus diesem Agenturkontext kommen. Das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen oder früher Spotify oder früher Wondery oder andere Leute kommen zu uns und sagen, bitte produziert uns einen Podcast. Und wir entwickeln den dann und machen das inhaltlich, aber wir verkaufen den sozusagen. Das heißt, wir haben typischerweise dann auch noch nicht die Rechte. Und dann kann man halt verhandeln, welche Rechte behält man, welche gibt man ab. Und bei Filmrechten war ich immer so, egal, lass jetzt unterschreiben, weil gerade die Öffentlich-Rechtlichen wollen natürlich immer alles und so, und da gibt es auch wenig Verhandlungsspielraum, also gibt schon, aber, und das ist total oft, also bei dem Podcast über Deso zum Beispiel, den wir gemacht haben, oder über Hanau und auch über die Love Parade, über das schlimme Unglück bei der Love Parade, kam dann Interesse an, das filmisch umzusetzen. Aber wir hatten nicht die Rechte, deswegen können wir es auch nicht weiterverfolgen. Aber ist auch okay. Aber ja, grundsätzlich ist es tatsächlich, also das hat sich auch mein Denken geändert in dieser Hinsicht. Ne? Ist ja auch so ein Hip, wenn man so Hip-Hop-Podcasts, Interview-Podcasts hört. Und gerade wo die Leute aus den 90ern so zu Wort kommen, ist ja immer so deren, wenn die dann immer jungen Leuten sagen, ihr müsst eure Rechte, ihr müsst euer Publishing behalten und so. Ich komme jetzt schon vor wie so einer von denen. Aber es ist total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und worauf waren wir? Als Testfield, so wie gesagt, bei uns ist es noch nicht passiert, aber bei anderen Produktionen ist es passiert, vor allem im englischsprachigen Raum, aber auch in Deutschland, und aber umgekehrt kann es genauso sein. Es ist einfach ein Medium und auch dieses Audio-Only, du machst ja, ich weiß gar nicht, früher hätte man das ja wahrscheinlich gar nicht Podcast genannt, was wir hier machen. Aber auch Audio-Only-Podcasts und Storytelling ist ja auch ein super interessantes Medium, weil man, glaube ich, auch wenn so gesehen eine Ebene fehlt, ja, macht es trotzdem Räume der Möglichkeit auf, die man dann bei einer filmischen Umsetzung oft nicht hat. Und das finde ich eigentlich interessant, gerade jetzt, wo alles so zusammenwächst und plötzlich Video-Content auf Spotify gibt und die Sachen auf TikTok immer länger werden und auf YouTube kürzer und keine Ahnung, und das alles so zusammenwächst, sich halt, wenn man eine Geschichte hat, genau zu überlegen, was ist eigentlich das beste Medium, um es umzusetzen. Macht man das über ein Interview oder macht man das über einen narrativen Audio-Only-Podcast oder macht man das über eine 90-minütige Doku oder macht man das über eine Doku-Serie und so weiter. Und da passiert gerade viel und das finde ich eine spannende Frage.
Oder über die Spotify-Playlist.
Ja, über die Spotify-Playlist. Ja, Playlisten sind auch ein sehr gutes Storytelling-Medium. Ich würde mir von den Streaming-Services neben den ganzen Fragen von wer verdient da eigentlich womit Geld und so, würde ich mir als Musikfan immer wünschen, dass man da mehr Kontext geben kann. Also das, was früher Liner Notes auf Platten waren, das vermisse ich sehr stark bei allen Streaming-Services, aber ich nutze Spotify, also vor allem bei Spotify. Aber auch bei den Alternativen passiert das ja nicht so. Das würde ich mir mehr wünschen, dass man da noch mehr Storytelling betreiben kann.
Ja.
Aber ja, ich mach gerne Playlists.
Ja. Was ich interessant fand, ich habe gelesen, dass du der Erfinder des Modus Mio dann auch bist.
Naja.
Wie würdest du das sehen?
Nein, also das kann ich ganz klar sagen. Ich habe die Playlist nicht erfunden. Die gab es davor. Die hieß Generation Deutschrap, glaube ich. Ja. Und das war ein sozusagen Rebranding-Projekt, das wir als Agentur zusammen mit Spotify Deutschland gemacht haben. Und im Zuge dessen wurde sich auch der Name zum Beispiel ausgedacht und die visuelle Identität und auch so, klar, ja.
Okay, spannend. Und wie viele Anknüpfungspunkte hast du aktuell noch in der Agency, auch Richtung Culture oder auch Brands, die da stattfinden?
Immer wieder. Also wir sind jetzt nicht das, was man, was typischerweise Culture Marketing, wir sind da jetzt nicht so darauf spezialisiert. Also es gibt ja inzwischen sehr viele Firmen, wie zum Beispiel, ja, was Toxic macht mit seiner Firma oder auch die Ambition oder so. Ne? Da gibt es ja so Firmen, die ganz explizit sagen, wir machen Culture-Marketing und wir verknüpfen Hip-Hop-Culture und Brands. Das ist jetzt nicht so unser Fokus. Wir haben eher einen anderen Fokus, würde ich sagen. Aber es passiert immer wieder und wir machen auch Projekte mit die irgendwie Musik- oder Hip-Hop-Bezug haben. Aber aus irgendeinem Grund wollte ich nie so dieses Culture-Marketing. Es war nie so. Also bei Red Bull Music Academy habe ich ja genau das gemacht. Es war ja eigentlich das. Und bis heute kann ich auch sagen, kann mich jeder challengen, ist das Beste, was in dem Gebiet je gemacht wurde. Würde ich das umfangreichste, beste, deepste und interessanteste, würde ich immer noch sagen. Und danach, also ich habe das in der Form nicht mehr gefunden. So, und ich sehe da nicht so viel, was. Also das liegt auch gar nicht an den einzelnen AkteurInnen auf Agenturseite oder Leute, die sich sowas ausdenken. Es gibt einfach wenig Marken, die bereit sind, mit diesem Commitment und diesem Geld auch, muss man sagen, aber vor allem auch diesem Verständnis da reinzugehen. Oder ich weiß nicht, Verständnis. Ja doch, Verständnis. Oder Verständnis, dass man, welche Leute man da reinholt und deren Verständnis vertraut. Also da gibt es nicht so viel in dem Bereich, was ich spannend finde. Also ich finde das meiste, was Culture Marketing genannt ist, finde ich krass langweilig. Und es ist einfach Marketing mit Leuten, die mit Culture irgendwie zu tun haben. Aber ich finde es nicht Culture-Marketing. Also ich finde da nicht so viel spannend. Und ich.
Aber fehlt da so die Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit oder? Ist ein Thema. Ich finde immer so, das ist ja deine Schlussfrage, was bedeutet Culture? Für mich ist Culture immer das Zusammenspiel von Kreativität und Community-Gemeinsamkeit. Und wenn diese beiden Sachen passieren, dann ist es für mich Culture. Und ich finde, gutes Culture-Marketing muss selber Culture machen. Sozusagen. Nicht nur nehmen, sondern machen. Also es muss zu dieser Welt etwas beitragen, was wertvoll ist. Und das passiert selten, würde ich sagen. Und wie gesagt, ich will, das ist kein Diss an irgendwelche handelnden Personen, so, das ist alles super coole Leute, die versuchen, da viel Gutes zu machen und so. Aber die wenigsten Marken haben, und gerade heutzutage ist es natürlich schwierig, ey, wahrscheinlich, wenn es diese Möglichkeiten der Quantifizierung damals schon so gegeben hätte, also Likes und Plays und so weiter zählen, weiß ich nicht, wie lange es Red Bull Music Academy gegeben hätte, teilweise. Aber man hat eben die Möglichkeit gehabt, über weit über 20 Jahre was aufzubauen und dieses krasse Content-Archiv zu schaffen und diese ganzen Events und Sachen, auch Events möglich zu machen, die es ohne das nicht gegeben hätte. Also das waren ja fast nie einfach nur irgendwelche Shows, sondern es gab immer ein Konzept, das Red Bull Music Academy entwickelt hat und KünstlerInnen da reingeholt hat und einfach besondere Formate, die es so nicht gegeben hätte. Und das ist das, was ich meine, ja, mit Culture etwas hinzuzufügen. Und das heißt nicht, dass es am Ende darum ging, Dosen zu verkaufen, ja, klar. Aber es hat etwas zur Culture beigetragen. Und das würde ich mir wünschen mehr. Und ne, ich bin da auch immer, also immer interessiert, an solchen Sachen mitzuarbeiten. Aber ich finde, es passiert wenig. Aber dass wir das als Firma nicht so machen, hat eigentlich andere Gründe. Also die Grundidee unserer Firma war, mein Kompagnon Sven, den ich übrigens auch aus der Musikwelt kenne, mega krasser DJ früher gewesen, DJ Crook One, Shoutout aus der Stelle, Laser Posse Freiburg. Und er hat dann später so ganz früh so einen Blog gemacht, We Know Rap. Und darüber hat sich auch so ein Kreis von Leuten gefunden. Also ich kannte ihn irgendwie so lose aus der Musikwelt, aber die Idee unserer Firma war, dass er ist Designer und hat sich immer schon dafür interessiert, was man mit Technik, Technologie machen kann und Internet. Und ne, sobald es das gab, immer interessiert, wie kann man jetzt hier selber eine Website bauen und so weiter und Blog und alles so. Das ist seine Perspektive. Ich komme eher von Kommunikation, Content, Geschichten erzählen, irgendwie Journalismus, Entertainment, Marketing. Und diese beiden Welten zusammenzubringen, das war unsere Idee.
Ja.
Und das vor allem auch in einzelnen Projekten zusammenzubringen. In der Realität war es meistens so, dass wir entweder was designt und gebaut haben oder eben Content und Kommunikation gemacht haben. Aber das ist nach wie vor die Idee der Firma, diese beiden Welten irgendwie zusammenzubringen. Und ja, Culture schwingt da immer mit, einfach weil das natürlich auch ein gewisses Netzwerk von Leuten ist über die Jahre, die man so kennengelernt hat. Und viele der Sachen, die wir gemacht haben, waren irgendwie in der Musikwelt für Ableton oder Soundcloud.
Kahat, ne, hatte ich gesehen.
Kahat, genau, ja, das hat nicht direkt diesen Musikbezug, aber klar, irgendwie auch, klar. Also auch, da sind da auch viele Leute, die bei Kahat da arbeiten, die man irgendwie aus der Musikwelt kennt, ja. Und das sind meine Leute. Ich kenne niemanden, der, also ich kenne einfach wenig Leute bei DAX-Konzernen. manchmal ärgere ich mich so, aber das ist eher halt, ne, die Welt, in der wir uns bewegen. Aber diese Culture-Ausrichtung, die schwingt da eher so mit, würde ich sagen. Ne?
Okay, also ist da mehr Kommunikation anstatt Markenaufbau?
Kann man na, schon auch, schon auch Markenaufbau. Okay. Ich meine nur, also wir machen viel. Wir machen ja auch Branding-Projekte und wir machen Markenpositionierung auch und Markenentwicklung. Ich will nur sagen, wir haben uns nie so klassisch als Culture-Marketing-Firma positioniert, zu sagen, wir sind diejenigen, die Culture mit Brands zusammenbringen. Und da gibt es ja eine Welt für. Und wie gesagt, wir machen das teilweise auch, aber es ist nicht unsere Hauptpositionierung. Die drei Sachen, die wir machen, ist zum einen Products bauen und designen. Ja, Card hast du erwähnt oder die Nobiety-App. Oder wir haben zum Beispiel die Designsprache für Soundcloud entwickelt oder auch Designsprache für Ableton. Wir haben Zeit Online designt. So, das ist ein Bereich. Dann machen wir Brands Development, also ne, Markenpositionierung, auch Brand Design. Und dann der dritte Bereich ist eben Content, Kampagnen mit Content-Fokus, Shows entwickeln, Content für Social Media und dann eben Podcast kommt noch dazu. Aber die drei Hauptbereiche von uns sind einfach das Product, Brand.
Und welche Indikatoren habt ihr, um da auch den Erfolg der jeweiligen Plattform oder des Projekts zu messen?
Total unterschiedlich. Ist immer sehr, sehr projektbezogen. Kann ich so wirklich verallgemeinert nicht sagen. Ja, und es hängt auch ganz stark vom Kunden ab, Kundinnen ab, weil wir machen ja Auftraggebergeschäfte, sind ja DienstleisterInnen, so ganz schnöde, prosaisch gesprochen. Und wir haben natürlich unsere Prinzipien, was wir machen wollen. Wertstiftung spielt immer eine große Rolle. Ich glaube, wir wollen Sachen machen, die nicht einfach das Internet voller machen, sondern irgendwie für Leute einen Wert stiften. Aber was jetzt so Ziele angeht und auch KPIs, das kommt natürlich stark davon, von unseren AuftraggeberInnen, was die erreichen wollen. Und das finde ich auch ganz wichtig, so. Das ist, dass man den Kontext dieser Firmen versteht und weiß, wo die hinwollen und weiß, was die machen wollen. Und dann dafür gute Arbeit abliefert, anstatt jetzt irgendwie so unseren Film durchzuboxen. Es geht darum, relevante Inhalte zu schaffen, ja, für Leute. Sachen, die Leute genuin interessant finden. Und Marken, wenn sie gesehen werden wollen und wenn sie wirklich gehört werden wollen, müssen sie da mitspielen. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Weil die Zeiten, wo man aus so einer werblichen Perspektive kommen kann, sind halt vorbei. Es geht darum, dass Marken mitmachen, Inhalte zu machen, die Wert stiften. Und das kann Entertainment sein, das kann Information sein, das kann viel an der Schnittstelle sein, wo wir uns, glaube ich, besonders wohlfühlen. Aber es muss geil sein. Ansonsten sieht es keiner. Dann kannst du Media-Budget draufhauen, so viel du willst, oder dir noch so viel Gedanken über deine Brand machen. Es muss irgendwie connecten mit den Leuten. Und deswegen finde ich, ist es für Content-Marketing so gesehen ein goldenes Zeitalter. Und da schließt sich eben der Kreis zu das, was ich vorhin über Red Bull Music Academy gesagt habe. Damals hat man vielleicht nicht so in diesen Terms darüber gesprochen, aber eigentlich ist es genau das, was wir versucht haben zu machen. Und das finde ich nach wie vor total interessant, sei es im Musikbereich oder in ganz anderen Bereichen.
Ja. Hast du da noch irgendwelche Traumthemen oder vielleicht auch Kollaborationen im Kopf mit Personen, die du gern mal da auch highlighten würdest?
Dazu bin ich irgendwie nicht fähig. Ich glaube, ein Bereich, den ich super spannend finde, ist Sport. So, das ist halt was, was für mich immer, also privat, das ist so, ich mache viel Sport, ich gucke ohne Ende die ganze Culture drumherum, ich liebe das alles. Und das ist was ich in meinem Berufsleben jetzt noch nicht so viel gemacht habe. Und das ist definitiv was ich gerne mehr machen möchte. Früher war mein Traumberuf immer Sportjournalist.
Okay.
Und den habe ich immer noch irgendwie. Als wir mit Kicker gearbeitet haben zum Beispiel, war das sehr besonders für mich. Diese Welt würde ich gerne noch mehr machen. Ich persönlich und auch mit der Firma entwickeln wir uns ein bisschen in diese Richtung. Das finde ich sehr spannend, aber Traum, weiß ich nicht. Ich meine, klar, wenn 1860 anruft und möchte, dass wir die Brand neu designen, dann bin ich sofort am Start. Und ich bin da mal ein bisschen neidisch. Es gibt ja aus unseren Bubbles so, Toxic zum Beispiel hat gestern irgendwie da das Borussia Dortmund-Trikot und die haben ja auch mal was für Dortmund gemacht und so. Und ne, ich kenne hier auch Leute in Berlin, die für Hertha gemacht haben und so gibt ja viele Leute, die da Sachen machen. Da bin ich immer so ein bisschen neidisch, wenn ich sehe, dass die so mit Fußballvereinen oder generell in der Sportwelt arbeiten. So, das ist definitiv ein Bereich, den ich interessant finde und wo ich das Gefühl habe, ich habe ein großes Wissen auch und auch eine persönliche Affinität, weil ich halt eben wirklich im Sport drin war, ja. Die ich da gerne noch beruflich mehr einbringen wollen würde.
Ja. Hast du noch irgendeine Kampagne in mind, wo du sagst, das war auf jeden Fall so ein Ding, das wird auch noch die nächsten Jahre irgendwie nachhaltig bekannt bleiben für die Leute, weil es einfach so cool war?
Von uns jetzt? Oder
von, oder was du gesehen hast, was man vielleicht auch so ein bisschen als Vorbild nehmen kann?
Boah, ich glaube, mich inspiriert eher die Geschwindigkeit, mit der sich Sachen gerade ändern und mit der Sachen passieren. Ich meine, natürlich gibt es diese iconic Commercials aus den 90ern, natürlich gibt es diese Culture-Marketing-Sachen, die man nie vergessen wird und so. Aber was ich halt gerade interessant finde, ist, wie sich alles in krasse Nischen aufspaltet und wie wirklich für jede noch so vermeintlich obskure Nische sich irgendwie eine Community finden kann im Internet. Wieder, das erinnert mich fast schon so an diese Blog-Era, an die Zeit vor 20 Jahren, Early-Internet. So, dass über TikTok da natürlich viel passiert ist und dass man in super spitze Bereiche reingehen und dort interessante Sachen machen kann und natürlich die Geschwindigkeit. Das hat was Negatives und ich glaube, viele von uns kennen ja auch die Folgen, die es auf die mentale Gesundheit haben kann, dieses krasse Rat Race und so und jeden Tag was Neues. Aber ich habe manchmal den Eindruck, die Zeiten, so irgendwas zu schaffen, was so mega iconic forever sein wird, ist so ein bisschen vorbei. Es geht eher darum, so punktuell Wert zu stiften für Communities. Und klar, nachhaltig wäre gut und wünschenswert. Und das ist auch was wir immer versuchen zu erwirken. Aber gerade im Kampagnenbereich, ich habe den Eindruck, Kampagne ist heute fast so, it's a snap. Dann geht's weiter.
Also Reactive Marketing.
Reactive Marketing, keine Ahnung. Zu Reactive Marketing können wir auch gleich noch reden. So, aber ich meine so, eine Marke aufbauen ist was anderes als eine Kampagne und ist was anderes als Aufmerksamkeit gewinnen. Ja. Das habe ich auch neulich irgendwann auf meiner neuen Lieblingsplattform LinkedIn, LOL, wo ich viel zu wenig poste, ist mir so dieser Gedanke gekommen, dass es ist natürlich so, du musst Aufmerksamkeit gewinnen auf Social Media und das bedeutet ja heutzutage fast schon Aufmerksamkeit gewinnen, period. Funktioniert nach bestimmten Mechaniken oft. Ja? Und Leute versuchen diese Mechaniken zu hacken, Reactive Marketing. Und das ist auch total legitim, aber viele Leute verwechseln das, glaube ich, mit dem Aufbau einer Marke. Weil das sind unterschiedliche Sachen. Das eine ist, wer will ich sein, wofür will ich stehen, was will ich den Leuten geben? Und das andere ist, wie schaffe ich es, kurz mal mich in das Gehirn der Leute reinzuzecken, dass sie mir überhaupt zuhören. Und beides ist wichtig, aber es sind unterschiedliche Dinge. Und es ist ja auch, ne, Reactive Marketing lieben halt jetzt alle und ist ja auch alles cool und so. Und versuchen wir natürlich auch, machen wir natürlich auch für viele unserer KundInnen. Aber trotzdem ist, wenn man jetzt rein über Marken spricht, ist die hohe Kunst halt nach wie vor eine Marke aufzubauen. Und die strongest brands in the world, so, jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen, die machen kein Reactive Marketing, keine Ahnung. Apple muss halt nicht darauf springen, wenn Taylor ihr neues Album ankündigt. Und das ist geil, dass Taylor ihr neues Album ankündigt, auch geil, wie sie es gemacht hat im Podcast und auf ihrer quasi eigenen Plattform, also Kept It in the Family, so. Ist ja auch super, dass man da nicht mehr zur New York Times gehen muss, obwohl ich eigentlich aus der alten Medienwelt komme. Aber das fand ich alles geil und auch geil, wie die Leute darauf reagieren und alle machen ihren Witz und so. Und in dem Fall war es ja auch nicht wie bei Astronomer, dass es auf Kosten von Leuten geht.
Ja.
Also alles cool, aber so baut man keine Marke auf. Und da gibt es ja Beispiele von starken Marken auch, die sowas machen, aber damit ist der Job halt nicht getan, da irgendwie einen guten, selbst wenn man einen sehr guten Witz unter irgendeinen Post schreibt oder einen sehr guten Post macht, der auf irgendwas Bezug nimmt, das ist, so baut man keine Marke auf.
Ja, wie baut man eine Challenger-Brand auf?
Ja, das ist so ein bisschen unser Ding. Also, wir haben ein Framework entwickelt für Challenger-Brands, weil wir irgendwie sehr oft mit Marken arbeiten, die, ne, die irgendwo rein wollen und die den Status quo irgendwie an dem rütteln wollen. Und das finde ich auch interessant. Und für uns ist das halt, das Wichtigste ist für uns eine klare Positionierung, ein klares Wertversprechen. Und wir sagen immer, ein solches Wertversprechen muss drei Kriterien erfüllen. Es muss unique sein, es muss true sein und es muss relevant sein. Das heißt, es muss, du musst es, also true heißt, du musst es irgendwie backen können durch das Produkt, das du anbietest oder das, was du machst. Es muss relevant für Leute sein, wenn du irgendwas sagst und alle Leute sind so, ja, okay, interessiert mich nicht, bringt es auch nichts. Und es muss irgendwie einzigartig sein oder zumindest unique enough. Ja? Also ob es wirklich Sachen gibt, die komplett einzigartig sind, weiß ich nicht. Aber ne? Und dann hast du das Venn-Diagramm und du musst was finden, was in der Mitte von diesen drei Sachen ist. Und dann kann man sich überlegen, wo in der Welt von Marken man sich positioniert. Und wir haben so uns viele Marken angeschaut, die das erfolgreich gemacht haben in den letzten Jahren. Also ne? On zum Beispiel ist ja gerade so ein Lieblingsbeispiel von allen. Oder auch Blue Sky so zum Beispiel in dem Bereich Social Media. Und man merkt, es gibt zwei so Parameter. Das eine ist, also was sind sozusagen die Dimensionen? Also was wird in einer bestimmten Welt als gut erachtet? Ja? Und dann kannst du entweder auf dieser Achse pushen und das weitertreiben. Ja, also On zum Beispiel sind ja ganz krass über dieses Performance-Ding gekommen. So, okay, wir haben jetzt noch schnellere Laufschuhe. Ob es dann für jeden so stimmt, weiß ich nicht. Aber das war halt komplett deren Ding. Ja. Ich kriege davon Knieschmerzen, aber ich feiere es trotzdem. Oder du gehst in genau die andere Richtung. Also du konterkarierst das. Du sagst, das, was in dieser Welt als gut gesehen wird, da machen wir das Gegenteil davon. Mhm. Ja? Und dann gibt es noch den Parameter der Konkurrenz. Entweder ne, treibst du sozusagen weiter, was die Konkurrenz macht und versuchst, die auf deren Gebiet zu schlagen, oder du gehst eben in eine andere Richtung.
Ja.
Und so haben wir, ne, haben wir so ein Framework entwickelt, was es uns relativ leicht macht, wenn Brands zu uns kommen, mit denen wir etwas entwickeln wollen. Wir arbeiten aktuell auch mit einer Organisation, kann man eigentlich nicht Firma sagen, die heißt RedWorks, die so dezentralisierte Produkte bauen für das Decentralized Web. Unter anderem so eine GitHub-Alternative, also eine dezentralisierte GitHub-Alternative, wo Code peer-to-peer-mäßig gehostet zur Verfügung gestellt werden kann. Und ne, wenn solche Marken zu uns kommen, können wir eben sehr genau durch Anwendung dieser beiden Schritte eine klare Positionierung für die finden und dann eben auch visuell das gestalten und das visuell exekutieren. Aber Positionierung ist da halt ganz wichtig. Und das ist immer Marken, das hat mich immer irgendwie fasziniert. Also vor allem natürlich Klamotten, das ist einfach so, wie ich aufgewachsen bin. Man hat das nicht, man will das. Das ist the most Hip-Hop, also das ist really Hip-Hop so. Und dann ist man kreativ, wie man das bekommt. Und ist aber auch kreativ, wie man sich das selber macht. Und da bin ich bis heute auch, ich bin leider, was das angeht, echt ein Konsum-Otto. Man muss mir einfach Instagram wegnehmen. Und aber ich liebe, also das ist immer noch, fasziniert mich total, halt neue Brands, die da reinkommen. Und im Klamottenbereich, aber auch in anderen Welten, einfach wie Marken aufgebaut werden. Das finde ich sehr faszinierend und bin froh, dass ich das auch beruflich machen kann.
Ja. Und was für eine neue Challenge ist das jetzt dann auch mit Gen Z oder Gen Alpha dann auch, ja, eine neue Komponente da in die Marketingwelt mit zu denken?
Ich weiß gar nicht, ob es so krass mit Generation zu tun hat. Also es gibt ja immer diese, also man, so viele Leute schreiben über Gen Z und Alpha oder Gen Z und Alpha und immer so, ich glaube da immer nur so halb dran. So, ja? Ich habe den Eindruck, es gibt, also was soll das auch heißen? So? Ich meine, es gibt, das sind ja riesige Gruppen von Menschen, die total unterschiedlich nachdenken. Ja, ist, keine Ahnung, natürlich kann man sagen, dass, und das ist super geil, dass Gen Z einfach ein besseres Verständnis für die größeren Zusammenhänge der Welt hat und sich ne, für bestimmte, und dann muss das Marketing purposeful sein. So das, aber ey, es gibt genauso auch ohne Ende Gen Z von Leuten, denen alles scheißegal ist und die einfach ne, sich für ihren persönlichen Reichtum und für Passive Income und keine Ahnung was interessieren. Also was, ich finde, das kann man so nicht verallgemeinern. Und es ist wichtig hinzuschauen und es ist immer wichtig, die jungen Leute zu verstehen in allem. Auch wieder zum MC René sollte sich mal lieber darum kümmern, die Leute zu verstehen, anstatt Slideshows auf Instagram zu posten, weil er ja auch mal jung war und die Leute ihn nicht verstanden haben. Aber gut, anderes Thema. Aber du hast damit angefangen mit MC René. aber genau, man muss junge Leute verstehen, ganz generell nicht nur im Marketing, sondern ich finde, das ist wichtig, so muss man durch die Welt gehen. Auch junge Leute, die vielleicht das Gegenteil von einem sagen und junge Leute, die vielleicht auch gegen einen sind. Und zum anderen hat sich halt einfach unabhängig von der Generation die Art und Weise, wie wir kommunizieren, fundamental geändert. Also ich komme ja aus einer Pre-Internet-Generation noch und ich habe ja auch, weil wir vorhin über LinkedIn geredet haben, so unsere Generation ist ja noch, wir kennen ja noch beides, vor Social Media und Social Media. Das heißt, wegen uns ist das sehr bewusst, was das eigentlich für ein fundamentaler Shift ist.
Ja.
Also es ist ja verrückt, was das alles geändert hat. Alles hat das geändert. Alles.
Ja, vom 32-10er zu jetzt, ich kann ständig jeden theoretisch erreichen auf jeder Plattform.
Alles, genau. Und das hat Politik geändert, das hat verändert, wie wir, ne, wie wir Beziehungen eingehen, wie wir Beziehungen pflegen, haben wir vorhin schon darüber geredet. Also ich will nicht sagen, dass echte Freundschaft nur auf WhatsApp entstehen kann, aber die Realität ist, dass Leute, die viel aktiv sind, mit denen habe ich mehr zu tun als meine Freundinnen.
Über die Entfernung auf jeden
Fall. Genau, so. Und all das, also es geht in die tiefsten Bereiche rein und es geht halt vor allem in den Bereich Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist für Markenbildung insofern wichtig, als du natürlich deine Marke bilden kannst, so viel du willst. Somehow, eventually musst du die Leute erreichen, um mit denen reden zu können, ja. Und das ist einfach wichtig für Leute, die Marketing machen, zu verstehen, dass die Art, wie Aufmerksamkeit generiert wird und auf welchen Plattformen die generiert wird, sich halt fundamental geändert hat. Und es geht ja nichts weg, spricht immer noch nichts gegen ein gutes altes Plakat, so für viele Sachen.
Gehört halt dazu, würde ich sagen, ne?
Für manche gehört es dazu, für manche vielleicht auch nicht. Aber Social Media muss man natürlich ernst nehmen. Also lol, geil, die most generic Aussage ever. Social Media, Internet, das geht nicht weg, aber du weißt, was ich meine. Also und nicht nur ernst nehmen im Sinne von, es ist ein Kanal, sondern das ist, wie dort kommuniziert wird und was dort, Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit, wie dort gesprochen wird, auf den verschiedenen Plattformen, in verschiedenen Bubbles, so, das ist essentiell.
Abgebildete Lebensrealität.
Genau. Und es gibt aber nicht Gen Z so, sondern es gibt Leute, die dieser Generation angehören und diese Leute sind auf Social Media und auch woanders und man muss mit diesen Leuten so reden, wie sie reden.
Ja, ich finde es auch immer spannend, also gerade was du angesprochen hast, junge Leute challengen ja einfach auch den Status quo. Und das war ja schon immer so. Und ich glaube, das sollte man auch als Chance nehmen, ne? Gerade wenn man jetzt so 40 plus halt ist, dann auch mal zu gucken, okay, was interessiert die jungen Leute, warum haben die die und die Beweggründe zu den und den Themen und dann auch mal sein eigenes Denken wieder zu hinterfragen.
Hey,
ne?
Absolut, absolut. Und man, ich finde, junge Leute haben immer recht. Und das heißt nicht, dass andere Leute nicht recht haben, aber sozusagen die Praktiken und die Weltanschauungen von oder auch die Geschmäcker, wenn wir über Rap reden, von jungen Leuten, so gestern habe ich dir, glaube ich, vorhin auch privat erzählt, dass ich gestern Abend noch das Podcast-Interview mit Al Sweatshirt geredet hat und er ist so, ey, wenn Leute immer noch irgendwas mit Mumble-Rap sagen, dann ist es einfach nur straight-up Racism und die einzige Aufgabe, die sich aus sowas ergibt, ist, sich zu überlegen, sich da reinzufuchsen und zu verstehen, was da geht. So, ja. Und so sehe ich das einfach mit allen Sachen. Und dann kann man immer noch sagen, bestimmte Sachen sind nicht für mich. Ja? Also ich zum Beispiel, ja, ich poste jetzt keine TikToks so, oder was auch immer. Gibt ja bestimmte Sachen. Auch LinkedIn habe ich lange gar nichts gemacht, weil ich gar nicht wusste, was ich da jetzt sagen soll oder so. Und es ist mir immer noch latent unangenehm, so wenn ich ehrlich bin. Man muss ja nicht alles mitmachen, aber ich finde es total wichtig zu verstehen. Und wenn du dann auch noch in the business bist of reaching people, also wenn das literally dein Job ist, Marketing zu machen und Leute zu erreichen und man sich dann nicht damit auseinandersetzen will, dann ist es halt endgültig lächerlich.
Ja.
Aber ich finde generell ist das einfach eine Art und Weise, durch die Welt zu gehen, dass man Meinungen von neuen Generationen ernst nimmt und auch dahingehend ernst nimmt, dass man sich selber hinterfragt.
Ja, absolut. Hast du speziell junge Artists in Mind, wo du sagst, so die Richtung ist spannend oder die KünstlerInnen an sich?
Was ich gerade voll interessant finde, ist so diese, manche Leute nennen das Three-Step, so diese Mischung aus der härteren, perkussiveren Variante von Amapiano und UK Funky, UK Broken Beat. Da gibt es sowohl in Südafrika als auch in UK ProducerInnen, die mega geil sind. Texan, Atmos Black, Tabotonic und dann so Leute wie DJ Polo, Scratcher DBA, Karen Niam, KG, diese ganze Bubble in UK. das finde ich alles, das ist mein Ding gerade. Ich feiere das ohne Ende. Diese ganze Welt, also diese Schnittstelle von Amapiano und UK Dance Music, würde ich sagen. Dann gibt es eine Reggae, also ich habe ja schon mal erwähnt, so Reggae und Dancehall ist so ein großes Ding für mich und Sound System Culture, und es gibt so eine neue Wave von Reggae-MusikerInnen. Gestern hat mein Lieblingsartist der letzten Jahre, würde ich sagen, Lila Aiki, hat ihr erstes Album gemacht, was ich mega finde, und alles, was sie gemacht hat. Und da gibt es so eine ganze Bubble von jungen Leuten, jungisch Leuten, die Reggae aber auf eine freshe, gute Art und Weise machen. Rap gibt es auch immer, klar. Letztes Jahr war ich voll auf Cash Cobain, das war mein Ding letztes Jahr. Auch in Deutschland.
Tizzy,
ja, finde ich krass. Also finde ich, das ist ein krasser Rapper. Da bin ich mal gespannt, so was da noch kommen wird. Aber ey, es gibt passieren, das ist das Geile an diesem Verdrängungsding im Hip-Hop, so dass es das immer gab, dass man auch sich abgrenzen will von dem, was davor war. Dadurch ist sozusagen automatisch eingebaut, dass es immer was Neues geben will. Aber es ist genauso, ich habe zum Beispiel voll viel McGee gehört letztes Jahr, was, keine Ahnung, was jetzt nicht irgendwie, glaube ich, den Anspruch hat, da irgendwie irgendwas zu innovaten oder so, obwohl es voll innovativ ist auf seine Art, oder was eher aus so einer puren künstlerischen Intention herauskommt und weniger aus so einem Verdrängungsding. Das habe ich auch krass viel gehört und finde ich super interessant. Der hat jetzt auch so einen Song lustigerweise auf dem Justin Bieber-Album mitproduziert. Ja, fand ich gar nicht so geil, das Justin Bieber-Album, wie viele andere. Das wurde ja gefeiert von vielen Leuten, aber irgendwie habe ich da keinen Bezug. Habe ich nie so einen Bezug gefunden.
Kann ich auch nicht so sagen, ehrlich gesagt.
Ich liebe ja R&B. Also das habe mehr in meinem Leben, also habe früher R&B als Rap gehört, fast könnte man sagen. Cool. Bis heute Mary J. Blige, My Life ist mein Lieblingsalbum aller Zeiten. Aber ja, also es gibt immer neue Musik zu entdecken. Und man merkt natürlich, wenn man eine Weile da mitmacht, so, oder dass es sich, also ich zum Beispiel, es gibt gerade voll viel so Garage, UK Garage, neue Sachen in so eine bestimmte Richtung, wo ich als alter Sack natürlich checke so oder mir denke, ja, okay, das gab es ja vor 25 Jahren irgendwie, also ich weiß, wo es herkommt, aber feier's trotzdem so. Ja, und wir sind, glaube ich, schon gerade in so einer, also weil man ja oft dann gefragt wird, das ist jetzt das nächste krasse neue Ding und so. Und dadurch, dass ja auch alles so verfügbar ist und man ja auch ohne Probleme jede Musik, die je veröffentlicht wurde, irgendwie mehr oder weniger finden kann, hast du natürlich viel so Querverbindungen, aber das ist ja auch exciting. Also ich kann null mitgehen mit den Leuten, die sagen so, es gibt nichts Neues mehr. Sondern ich finde, es gibt jede Woche ohne Ende gute Musik. Man muss sie nur mehr suchen, vielleicht noch als früher, weil es einfach so viel gibt halt.
Genau.
Das ist halt geil. Also ich habe das neulich mal irgendjemand, haben wir geredet so, und früher bin ich in den Plattenladen gegangen und da gab es die Wand mit den Neuerscheinungen, Drum and Bass, und es waren dann so 20 Platten. Also einmal in der Woche 20 Platten, Maxis mit zwei Tunes, also was weiß ich, 40 Songs. Und dann hast du quasi das gesamte Genre hast du mitbekommen, mehr oder weniger. Jetzt ist es halt so, ja, okay, weiß nicht, wie viele Songs jeden Freitag kommen, so, ja, das ist halt verrückt.
Ja.
Und Leute, aber wenn Leute sich beschweren, dass sie diese Musik nicht finden, dann müssen sie, und dass Spotify sie ihnen nicht aufs Silbertablett legt, da kommt jetzt der alte Sack raus bei mir, dann sage ich, ja, okay, da musst du halt suchen, sorry. Aber so schwer ist es jetzt echt nicht, neue Musik zu entdecken. Und wenn du von Spotify, einem Konzern, also nichts gegen Spotify, liebt die Leute da und bin selber Nutzender, aber wenn du von einem Konzern erwartest, dass sie die neue Kultur auf dem Silbertablett serviert, dann gibt es da ein grundsätzliches Missverständnis in Bezug auf die Welt, würde ich mal sagen. So.
Ja, ich glaube, da geht auch immer so ein grundsätzliches Interesse einher, was dann auch nicht mehr da ist, so, ne, an neuen Sachen zu entdecken.
Aus unserer Generation jetzt.
Ja, ja, die dann behaupten nach dem Motto, das Neues ist alles scheiße oder ich finde nichts mehr Gutes. Ne? Also ich glaube, da ist auch einfach, da wird auch nur nach Nas und Jay-Z gesucht und ja, wie gesagt, da ist gar nicht mehr das Interesse, da auch Neues entdecken zu wollen halt, ne?
Sowieso. Also klar, da gibt es ja auch Studien ohne Ende und das kann ich aus meinem privaten Umfeld. Ich habe ja echt noch viele Freunde, so, die mit der Musikwelt gar nichts zu tun haben. Und die finden halt ihre Pocket und hören darin Musik. Und das ist auch legitim. Ey, bis zum gewissen Grad bin ich ja auch so. Es gibt voll Sachen, die mich triggern, so, wo ich direkt, was weiß ich, gab die letzten Jahre halt voll viel so Jungle, der sich eigentlich anhört wie Jungle aus den 90ern. Und da bin ich ja auch ein Otto. So, wenn dann diese Schlüsselreize kommen, so eine bestimmte Art Drums zu samplen oder irgendwelche Sounds oder so, da bin ich direkt so, yo, geil, das ist für mich, weil es mich halt an meine Jugend erinnert. Klar, das ist ja ganz normal, das ist auch nur menschlich. Aber ich versuche, oder ich checke immer noch neue Sachen und will das checken und ne, gerade in UK, man, es gibt so viele neue Sachen, auch da neue Rapper, Unknown T, der ist jetzt nicht mehr neu, aber den, oder Pastor Lou finde ich auch krass, oder Nems finde ich krass. Ja. Also da gibt es so viele Leute, Central C auch so, es ist nicht gerade der Geheimtipp, aber ich finde ihn so krass, wie er raussticht und wie simpel er rappt, aber dann trotzdem clever ist, so krass, und was er für ein Star ist.
Ja.
Also gibt ohne Ende, und ich, es ist total legitim, einfach zu sagen, okay, das war es jetzt für mich, ich habe jetzt Familie oder was auch immer, ich interessiere mich für was anderes, aber man darf, dann darf man sich nicht beschweren.
Ja, genau.
Und sagen, dass es nichts mehr gibt.
Dann soll man einfach sagen, dass man keine Zeit hat, neue Sachen zu checken, und dass man bei seinen alten Sachen bleibt, weil man die halt feiert und
so gut sieht's ist. Aus. Ne? So also, sieht's aus. Genau, ja. Vielleicht richtig.
Ja, aber hast du da irgendwelche Routinen mittlerweile, dass du halt sagst, so Samstagmorgen nimmst du dir frei? Ich sehe immer nur auf LinkedIn, ist dann so Sonntagabend dein Dump Day?
Ja, das habe ich mal so angefangen, weil ich versuche irgendwie, man, bei LinkedIn, es ist ja einfach so, ich habe das jahrelang nicht gemacht und gar nichts gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal, ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, auch aus so einem Druck heraus, so, shit, so, muss ich das jetzt machen? Ich habe früher mal gesagt, mein einziges Ziel im Leben ist, sozusagen über die Ziellinie zu kommen, ohne LinkedIn. Also als Spaß, aber auch spernst. Und dann habe ich irgendwann auch so, da hatte ich das Gefühl so, ey, ich muss da jetzt mal, ich muss jetzt mal. Ja? Einfach aus so einem wirtschaftlichen Ding heraus. Ja, ich mache eine Agentur, Sichtbarkeit, ja. Sichtbarkeit, so. Genau, und dann bin ich natürlich immer auf der Suche, wie ich irgendwie Sachen posten kann, die, weil das ja auch unser Credo ist als Firma, keinen Quatsch irgendwo hinzupacken, sondern irgendwas, was irgendwie irgendeine Form von Wert stiftet und sei ja noch so klein.
Meine drei Learnings mit dem Kaffee und dem Croissant, ne, irgendwie.
Also ich meine, da kann ja auch coole Sachen dabei sein, sollen die alle machen, aber, ne, also da sind ja auch wirklich oft interessante Sachen, ich will das auch gar nicht so dissen oder da alles irgendwie trashen, aber ich probiere zumindest, dass das, was ich irgendwo hinschreibe, dass es in irgendeiner Form irgendwie interessant ist für Leute. Natürlich manchmal auch einfach nur Promo, guck mal, haben wir gemacht. Aber man versucht es halt, ich versuche es irgendwie zu machen. Und dann war dieses Sonntagsformat, dann habe ich mir halt so überlegt, ja, das könnte ja mal sowas sein, was ich so mehr oder weniger regelmäßig poste und wofür ich so gesehen werde. Also sehr, very simple und poor attempt auf personal branding. Aber das sind dann auch wirklich Gedanken, die mir halt durch den Kopf gehen, so am Sonntag, genau. Und was die Musikentdeckroutine angeht, da habe ich ohne Ende. Also ich höre viel so Radioshows, worüber ich, also so nicht im Radio, sondern über Apps oder, ne, Freitag immer noch, wenn ich aufwache, das Erste, was ich mache, ist, was ist rausgekommen, Spotify, eine halbe Stunde irgendwie durchgucken und auch auf anderen Apps und dann, ne, schicken mir, habe ich natürlich einen sehr großen Freundeskreis von Leuten, die sich, da bin ich sehr dankbar für, die sich damit auseinandersetzen und die mir Sachen schicken. Und gibt immer noch, ja, Playlisten, die mich interessieren, und gibt irgendwie auch immer noch Medienplattformen, auch wenn das natürlich weniger geworden ist. Also ich bin ja so voll das Magazinkind, das ist ja komplett mein Ding. Mein Musikgeschmack mir so, ne, schon so über Magazine auch zusammengesucht und dann gecheckt, was mir gefällt. Aber es gibt ja immer noch auch da Medienplattformen, die irgendwie Sachen posten und so. Also ja, gibt verschiedene Wege. Es ist, man muss sich nur ein bisschen bemühen, aber
ja.
Ich kenne es ja nicht anders. Früher musste man mit dem Fahrrad oder der U-Bahn in einen Plattenladen fahren. Jetzt muss man ja nicht mal mehr seine Wohnung verlassen. Also die Mühe ist jetzt auch irgendwie gering.
Ja, damals hat man noch irgendwo
damals.
Auf dem Bahnhof geschlafen, um zu irgendeiner Jam zu fahren.
Das habe ich nicht gemacht. Ah, okay. Das habe ich nie gemacht. Ja. Aber klar, das stimmt schon. Also jetzt, ich meine, das ist echt damals Gelaber, aber was ich faszinierend finde, ist, was wirklich ein Unterschied ist, ich bin viel weggegangen in meinem Leben, vielen Clubs, und gar nicht mal so unbedingt, um zu feiern. Also ich hatte natürlich auch meine Phase, wo ich sehr gerne feiern war, aber eigentlich habe ich angefangen, in Clubs zu gehen, um neue Musik zu hören. Mhm. Und heute ist es ja das Gegenteil meistens. Also die Leute gehen ja mit der Erwartungshaltung irgendwo hin, genau die Musik zu hören, die sie in dem Moment hören wollen. Und gerade bei so Rap-Partys ist ja oft so, dass man dann jeden Song einfach auch kennt. So. Und das, ey, das ist cool. Also ich verstehe das, da geht es um Feiern, da geht es um was Soziales.
Ich konnte das irgendwann nicht mehr.
Ja, also ich.
Weil es genau das Prinzip
war. Ja, ja, klar, also das ist schwierig. Aber ich meine nur so,
ja.
Damals habe ich mir oft so, wo ich eigentlich war, boah, eigentlich bin ich müde, weil ich bin gar nicht eigentlich so der Feiertyp, so, also schon auch mal, aber dass man irgendwie wirklich rausgegangen ist, um neue Musik zu hören. Und da bin ich irgendwie relativ dankbar, dass es das nicht mehr braucht. Obwohl es natürlich auch ein besonderes Erlebnis war, wenn man dann irgendwie irgendwo steht und dann kommt irgendwas und bist so, what the fuck, was ist das? krass ist. Und dann, ne, gerade bei Jungle, jetzt haben wir schon viel über Jungle geredet, da gab es ja diese Kultur, dass dann bestimmte Tunes oft 2 Jahre zurückgehalten wurden, die DJs schon gespielt haben, aber die nicht verfügbar waren. Mhm. Und wenn dann das nach 2 Jahren endlich rausgekommen ist, dann so geiler Moment, endlich die Platte gefunden, so killer. Das gibt's alles nicht mehr, aber ist auch gut so. Also da bin ich sehr, habe ja auch vorhin digital über Print, aber auch digital über Vinyl, all, anytime. So, ich liebe das, dass es diese digitale Kultur gibt. Und auch iPod und iTunes und so, das hat wirklich meine Begeisterung und Musik auch nochmal neu entfacht. Das fand ich, als das aufkam und diese Möglichkeiten plötzlich, all diese Musik,
ja,
mega.
Ja. Hast du sonst noch irgendwelche Alltagsroutinen, um dich, sag ich mal, in diesen Workflow, der wahrscheinlich bei dir auch nicht wenig ist, fit zu halten?
Ich bin ganz schlecht, was Routinen angeht. Ich bin wirklich schlecht, was Routinen angeht. So funktioniert mein Gehirn nicht. Also eine Routine, die ich versuche aufrechtzuerhalten, ist halt einfach immer da relativ regelmäßig morgens Sport zu machen. Das ist einfach gut für mein ADHS-Hirn. Das tut mir einfach gut, psychisch. So, ich bin dann einfach ausgeglichener und hab so ein, gehe mit so einem Sense of Accomplishment in den Tag, was für mich sehr wichtig ist. Es nimmt mir diese natürliche Unruhe, die ich in mir habe. Also das ist die einzige Sache. Ansonsten habe ich wirklich alles probiert. Journaling, was geil war.
5 AM Club?
Nee, ich bin Natural 6:30 Club.
Okay.
Aber ja, ich habe Journaling probiert und Meditation und alles Mögliche, weil ich schon, klar, wie viele andere auch, habe ich meine Themen und so, ja, und meine Probleme auch und so, und dann, ne, habe ich viele Sachen probiert, und das, was interessant ist, tut mir immer irgendwie gut, wenn ich das mache, aber mir fällt es schwer, das durchzuziehen. Und dann ist wieder was Neues, was mich interessiert und so. Und aber ja, Sport und vielleicht Handy nicht mit ins Schlafzimmer nehmen, so viel. Aber darüber hinaus geht es bei mir nicht. Da musst du andere Leute fragen, wenn du den Way to Success, da bin ich echt schlecht. So. Ja.
Ja, hast du noch irgendein Skillset oder irgendein Thema, was du dir gerne mal anschauen würdest oder lernen möchtest?
Alle. Das ist die. Nee, also ich kann dir jetzt nichts Spezielles sagen, aber ich habe so eine natürliche Neugier an mir. Das liebe ich auch am Agenturleben tatsächlich, dass man halt reingeworfen wird in so komplett neue Welten, mit denen man davor nichts zu tun hatte. Und sich das einmal anschaut und dann versteht, was da geht. Wir arbeiten zum Beispiel gerade mit dem Potsdamer Platz, also ne, mit den Angeboten dort, die es dort gibt. Und also so Retail oder so, das war jetzt nichts, was mich, oder auch so, was da an Entertainment-Angeboten gibt, das war jetzt nichts, wo ich irgendeinen Bezug zu hatte. Und das finde ich mega spannend. Und alles. Also das ist, für mich ist eher so, wenn mich jemand irgendwo reinholt und mir das zeigt, dann bin ich interessiert und dann will ich das verstehen und dann will ich das richtig machen. Aber ich habe jetzt nicht so die eine Sache, die ich noch machen möchte. Ich habe immer eine Zeit lang spaßhaft gesagt oder so halb spaßhaft, dass wenn ich irgendwann in Rente gehe, dann möchte ich nochmal Mathe studieren.
Crazy.
Die einzige Wissenschaft, die es gibt, wirklich, Mathe. So. Und das weiß ich aber nicht, ob ich das noch machen werde. Keine Ahnung. Not gonna lie, so. Ich bin 45 jetzt. Natürlich wird das auch körperlich und mental immer schwieriger, sich, ne? Also was wirklich ganz krass ist, ist, ich habe das nie glorifiziert, aber ich habe es voll gerne gemacht, dieses einfach sehr lange Arbeiten so, ja? Mhm. Und da merke ich inzwischen, neben der Tatsache, dass es vielleicht auch auf Dauer nicht so gut ist und man sich auch um andere Sachen kümmern sollte, ich kann das gar nicht mehr körperlich, ja, irgendwann ist dann Schluss und dann muss ich schlafen und dann am nächsten Tag geht's weiter. Und das ist auch normal. Aber ich will mich da challengen, dass ich halt diesen offenen Geist bewahre. So, ja? Und das, weil das mag ich an Menschen und das mag ich auch an meinem Leben, dass ich die Möglichkeit dazu habe, immer wieder neue Sachen kennenzulernen und zu entdecken. Und dann gibt es die bestimmte Konstanten, auf die man immer zurückfallen kann. So, ja? So, die Momente habe ich natürlich auch, wenn ich mir, wenn mir einfach nach Berieselung ist, dann ziehe ich mir halt irgendein 3-Stunden-Interview mit irgendeinem Rap-Producer aus den 90ern oder irgendeinem New Yorker DJ aus den 80ern rein und das ist dann Comfort-Content und das ist auch gut und da lernt man dann nur Teil. Freue ich mich, wenn ich eine neue Sache lerne, aber eigentlich habe ich die Geschichten schon 1000 Mal gehört, aber es tut einfach gut, sich auch da so berieseln zu lassen. Das ist ja auch interessant. Berieselungs-Content ist ja auch so eine Kategorie geworden, die total legitim ist und für mich ist es halt das. Interviews mit oder keine Ahnung, mir irgendwelche Sport-Events aus den 90ern auf YouTube reinzuziehen. Aber ansonsten immer gerne Neues und immer neuen Input und immer neue Welten. Und das finde ich eigentlich das Interessanteste, Sachen zu entdecken und über was zu lernen, von denen ich noch gar nichts wusste.
Wen könntest du dir vielleicht auch noch als Gast hier für die Sendung vorstellen?
Naja, also idealerweise wäre es jemand, den ich noch nicht kenne und die oder den ich über deinen Podcast dann entdecke und mir denke, das ist ja interessant, was they machen. Willst du eine Empfehlung oder soll ich jetzt jemanden schlagen oder so?
Vielleicht hast du ja jemanden spontan im Kopf.
Nee, habe ich nicht so richtig. Also wie gesagt, als Konsument würde ich mir wünschen, dass es jemand ist, dem du diese Plattform geben, so, das klingt so, aber ne, den du in mein Leben bringst, von der Person ich noch nie gehört habe. Und ich mir denke, das ist ja geil. So.
Ja.
Das würde mich mehr interessieren. Und ansonsten gibt es natürlich ohne Ende gute Leute, mit denen man sehr interessante Gespräche führen kann. Aber ich glaube, du du kennst dich ja aus und kennst viele Leute und da brauchst du, glaube ich, meine Tipps nicht.
Okay, da schaue ich mal, dass es niemand ist, den du auch kennst, wird dann aber an der Stelle auch nicht so einfach.
Ah ja, es gibt ohne Ende Leute, die ihr nicht kennt und ich glaube, das ist auch so, also ich meine, es ist voll schön mit Bubbles und so und mit, ne, mit Freundeskreisen und ich mache das ja auch immer wieder, dass wir dann halt Leute ranholen, auch für unsere Firma, die ich gut kenne und die ich schätze und die man von irgendwoher kennt und es ist ja auch normal, dass man sich hilft. Aber ich finde es auch wichtig, dass man sich gerade, wenn man so eine gewisse Machtposition in Anführungszeichen hat, dass man da auch neue Leute ranholt. Und das ist schon was ja auch meiner Generation oft vorgeworfen wird, so dass da Leute irgendwie rausgehalten wurden oder
Bro
so.
Bro-Culture.
Genau. Und ich habe es immer von mir gewiesen und ich bin da auch nach wie vor der Meinung, dass ich immer, ne, also Juice-Zeiten zum Beispiel, hiphop.de fand ich voll geil, als sie mit dem Blog-System angefangen haben und ich kannte die gar nicht, aber das fand ich geil. Und dass ich immer versucht habe, Leute reinzuholen und Leuten irgendwie Möglichkeiten zu geben im Rahmen meiner Möglichkeiten. Aber was mir aufgefallen ist, und das will ich ehrlicherweise sagen, ich habe natürlich oft in meinem Leben nach meinem Ebenbild geheiert. Ja? Mm. Gar nicht so sehr männlich-weiblich oder white POC, aber so Leute, die einen ähnlichen Geschmack haben und einen ähnlichen, das machen, was ich mache. Das findet man dann erstmal gut.
Mm.
Aber das ist ja gar nicht gesagt, dass es gut ist. Und gerade das, also ne, Podcast bei uns, da sind super viele Leute, die wären nicht gekommen, if it wasn't for Viola, weil die hätte ich nicht gesehen und die hätten sich auch von mir nicht angezogen gefühlt und die haben da ist was entstanden, was gar nicht meine, was ich so nicht hätte machen können. Und das finde ich viel spannender und das ist für mich echt eine Lehre so, ja. Und wenn ich auch zurückblicke, das erste Mal, dass ich ja Leute irgendwie ranholen konnte, war eben zu Juice-Zeiten. Und damals auch schon bemüht, so dieses ganze Inklusionsthema ist natürlich auch wenn ich, wie ich schon mehrmals gesagt habe, natürlich durch mein äußeres Aussehen jetzt nicht Diskriminierung ausgesetzt bin und diese Vorurteile nie zu bekämpfen hatte oder diese Diskriminierung nie zu bekämpfen hatte, ist das natürlich trotzdem ein Thema, was mir total wichtig ist, weil mir sind in meinem Leben auch viele Türen irgendwie verschlossen geblieben, gerade in einer Stadt wie München, wo alle irgendwie, wo sich viel altes Geld findet und wo die Leute so ein bisschen ihr Ding machen, habe ich schon oft gemerkt, okay, bis hierhin und nicht weiter, irgendwo gehörst du dann auch nicht mehr dazu. Und wie gesagt, ich bin, ne, ich will da gar nicht meine Diskriminierungserfahrungen auf eine Stufe mit Leuten stellen, die echte Diskriminierungserfahrungen haben, aber ich habe es irgendwie, das Thema war immer präsent, deswegen habe ich immer versucht, das so zu machen. Aber man wird natürlich über die Zeit, wird einem klarer auch, ja. Und das, was ich für einen guten Schreiber hielt in den Nullerjahren, das war natürlich in erster Linie jemand, die oder der so geschrieben hat wie ich. Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar.
Und das ist wichtig, dass man das, glaube ich, reflektiert, dass es auch ganz andere Herangehensweisen gibt und dass das eine Diversität ist, die wir leben müssen. Dass man andere Meinungen, andere Herangehensweisen zulässt und andere Herangehensweisen interessant findet. So, in einem Hip-Hop-Kontext sowieso, weil das ist Hip-Hop.
Ja.
So. Und wie gesagt, ich will mich jetzt nicht als den Enabler des Todes irgendwie aufschwingen, ganz bestimmt nicht. Aber es ist schon was mir irgendwie immer wichtig war und wo ich auch immer wieder versuche zu lernen und auch zu merken, dass man natürlich irgendwie in bestimmte Muster auch fällt.
Ja.
Und natürlich irgendwie einen bestimmten Freundeskreis hat und natürlich bestimmte Leute irgendwie erstmal gut findet, weil sie halt so ähnlich sind wie man selbst und weil sie einen ähnlichen Referenzrahmen haben. So, ja?
Ja.
Aber das ist wichtig, dass man da dran bleibt.
Ja, aber wenn man da neugierig bleibt und auch empathisch, glaube ich, ist das schon mal eine gute Kombination, um da auch nicht zu sehr in seinem Muster zu verfallen oder nur noch zu leben, ne?
Ey, absolut. Also, klar, genau so. Und das zumindest bemühe ich mich. Und wie gesagt, man macht Fehler, wir machen alle Fehler immer wieder. Und aber diese Neugier aufrechtzuerhalten und diese Offenheit aufrechtzuerhalten und vor allem diesen Respekt für andere Meinungen aufrechtzuerhalten, das finde ich wichtig, weil das ist halt, Mann, ey, das ist jetzt echt Kalenderblatt-Gelaber, aber klar, wir kennen das alle von Social Media. Es ist so einfach, in einem Gedankenmuster zu bleiben und in einer Welt zu bleiben. Und man muss das reflektieren so. Ja. Das ist auch okay bis zum gewissen Grad. Das, ne, also, wo wir jetzt, und dann können wir es vielleicht auch beenden, das Social Media Thema, aber ne, mein Instagram-Feed zurzeit sind einfach Fußballtrikots und Klamotten und Sportsachen. Ja. Und das ist auch geil, aber es ist auch wichtig zu checken, dass es auch noch andere Sachen gibt und sich ab und zu aus diesen Loops rauszuholen.
Das ist doch mal ein geiles Schlusswort, würde ich sagen. Dann Davide, nochmal vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, dann, ihr wisst Bescheid, abonniert die Glocke und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Peace out.